حنا. Philipp Lahm. Christian Panda. Christian Panda! Was für ein Debüt für Deutschland! Sensationelles Tor! Es sieht ja fast so aus, als wenn er diesen Hammer aus dem Fußgelenk schüttelt. Von Hitzelsberger bedient. Lahm. Und dann freie Fahrt für Christian Panda. Hat der einen Lauf? Spieler des Spiels beim Revierderby gegen Dortmund am vergangenen Sonnabend.
Dieser Einspieler, das war schon ein absoluter Hinhörer für diesen Podcast. Da hat man schon jede Emotionalität gespürt. Dem dritten Schalke 04 Podcast mit unserem Gast Christian Panda. Es ist ein unfassbar geiles Gespräch geworden.
Mein Kollege Dominik Abel und ich, Hendrik Hohenberger, sind immer noch total begeistert von den fast 2 Stunden mit Christian Panda. Er hat mit uns auf seine Karriere zurückgeblickt, viele Höhepunkte auf Schalke erlebt, aber auch viele Tiefpunkte. Wir kennen keinen Fußballer, der mehr Arztpraxen von innen gesehen hat, der länger in der Reha war. Aber eines steht am Ende dieses Talks fest, aufgeben war für Christian nie eine Option. Wir sprachen auch über die Schattenseiten des Fußballs, sein erstes Länderspiel und das anschließende Bankett mit Kanzlerin Angela Merkel, das für Christian heute immer noch denkwürdig ist.
Nach seinem Karriereende ist er dem Fußball aber auch noch treu geblieben. Das aber in einer neuen Position, darüber haben wir natürlich auch gesprochen. Viel Spaß dabei. Herzlich willkommen, Christian Panda. Wir hatten es gerade schon in dem Einspieler gehört. Eine grandiose Szene in deinem Leben, ein grandioser linker Fuß in deiner Fußballkarriere. Schön, dass du heute da bist. Du kennst dich mit Podcasts aus.
Auf jeden Fall, ja. Wir haben selber zurzeit einen Podcast am Laufen und in der letzten Folge auch jemanden von hier, nämlich Norbert Elgert. Deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass ich jetzt bei euch bin und wir beim letzten Mal den Norbert da hatten.
Sehr gut. Wir haben eine Rubrik bei uns. Stell dich einmal vor mit einem Musikstück. Wir hatten das so in Anlehnung an die Vorstellung eines neuen Teamkameraden in Trainingslagern oder in Kabinen, wo die Jungs dann auf den Stuhl steigen müssen und singen müssen. Das haben wir dementsprechend auch hier in den Podcast übertragen. Was hast du uns für einen Song mitgebracht, den du für uns performen und singen möchtest?
Ja, möchten eigentlich gar nicht, aber ich werde ja ein Stück weit dazu gezwungen, das zu tun.
Das ist richtig, das ist richtig. Das ist Auflage hier.
Dementsprechend, ich hatte ja auch gar keine Zeit, mich darauf vorzubereiten, weil das habt ihr mir natürlich im Vorfeld nicht gesagt.
Das ist auch gewünscht.
Habe ich wohl vergessen.
Damit ich komme, ne, und nicht wieder absage. Ich würde ganz gerne einen Ausschnitt aus einem Lied von mir von früher vortragen.
Da freuen wir uns drauf.
Weil ich ja muss.
Da freuen wir uns drauf.
Es sind auch nur 4 Zeilen. Und zwar geht er so. Bewegende Momente und Tore im Derby. Erinnert ihr euch noch? August im Wembley. Das war dieser Tag, der besondere Tag. Blick kurz zurück. Samstag, Glückstag. Das war
sehr gut.
Ein kleiner Einblick von einem Lied, was ich damals mal geschrieben habe. Ein paar Tage nach diesem besonderen Glückstag für mich.
Okay, ich würde jetzt sagen, gesungen war es nicht. Aber dadurch, dass er ja Sprechgesang gemacht hat, lassen wir es einfach mal gelten.
Glück gehabt.
Absolut. Dann kommen wir auch direkt mal zum ersten Thema. Du hast ja auch ganz, ganz lange, ich nenne es jetzt mal in der Münsteraner Hip-Hop-Szene, ein bisschen aktiv gewesen und hast so sozusagen neben deiner aktiven Laufbahn als Fußballer, als Funky P, wie würdest du das jetzt rückblickend bezeichnen? War es so Hobby oder wolltest du dir vielleicht ein zweites Standbein ausstellen oder wie würdest du das beschreiben?
Das war eigentlich sowohl als auch. Also für mich war es halt immer Hobby. Ich habe vorher auch schon immer Musik gemacht, bis dann der Zeitpunkt kam, dass ich mit einem sehr guten Freund von mir zusammen ein Tonstudio eröffnet habe, weil er hat Audio- und Tontechnik studiert und das war quasi sein Hauptberuf. Und da haben wir uns letztendlich einfach zusammengetan, weil ich gesagt habe, mein Hobby ist Musik, sein Beruf sollte Musik werden und haben uns dementsprechend zusammengetan. Dass das letztendlich so große Wellen geschlagen hat, war eigentlich gar nicht meine Absicht. Also ich wollte das eigentlich immer hinter verschlossener Tür halten, weil ich jetzt grundsätzlich eine ganz gute Selbsteinschätzung habe und wusste auch, dass ich mit Musik nicht mein Geld verdienen werde. Und das wollte ich auch nicht. Für mich war das immer ein gewisser Ausgleich zum Fußball. So, ich habe es damals immer gesagt, wenn andere halt Golf spielen gegangen sind oder dann Zeit mit der Familie verbracht haben, was ich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht hatte, also keine Kinder, dann bin ich halt ins Studio gefahren, habe mich da mit meinen Jungs getroffen und wir haben einfach eine schöne Zeit gehabt und haben irgendeinen Quatsch am Mikrofon gemacht. Gar nicht mal auf die Schiene, dass ich gesagt habe, ich will damit jetzt großartig durchstarten. Und letztendlich haben wir uns die Kosten für das Studio in gewisser Weise geteilt und der konnte da seinem Beruf nachgehen. Ich konnte, wenn es frei war, meinem Hobby nachgehen. Und dass das letztendlich so groß geworden ist und dass mich, ich glaube, am letzten Jahr war ich hier eingeladen zum letzten Spiel, mich mehr Leute gefragt haben, wann mal ein neues Lied rauskommt, als was ich beruflich oder ob ich nur Fußball spiele, hat mich doch dann schon sehr überrascht.
Gibt es denn eigentlich noch das Label, Hood Production?
Nee, das Label gibt's auch nicht mehr. Eigentlich so seit meiner Zeit, wo ich dann nach Hannover gewechselt bin. Auch in diesem Zeitraum kam halt mein Sohn zur Welt und dann hat sich bei mir halt einfach aufgrund von Prioritätenverschiebungen natürlich einiges geändert und ich hatte halt auch nicht mehr die Zeit dafür, dann Tage, Nachmittage, Abende im Studio zu verbringen. Und dementsprechend hat sich das ziemlich zu der Zeit auch aufgelöst und ja, das war ja letztendlich auch das, was wir so ein bisschen hobbymäßig gemacht haben. Und da war jetzt keiner dabei, der jetzt gesagt hat, wir werden damit jetzt durchstarten. Das war ja letztendlich von mir auch nur ein gewisser Vorwand, so diese Musik halt in den Vordergrund zu rücken, zu dieser Zeit rund um dieses Wembley-Tor, weil immer mehr Leute natürlich immer mehr von mir erfahren wollten. Und ich meine, wir kennen uns ja auch schon sehr lange. Ich war halt immer ein Typ, der ganz gerne sein Privatleben auch bei dem belassen wollte. Also ich wollte es halt privat halten. Und da musste ich mir natürlich irgendwas zurechtlegen, um den Leuten von der Zeitung aus dem Fernsehen natürlich irgendwas bieten zu können. Und ich wollte nie eine Foto-Love-Story mit meiner Freundin oder ich wollte meine Mutter nicht in der Presse sehen, geschweige denn meine Kinder. Und dementsprechend war das für alle Beteiligten gefundenes Fressen, diese Musik zu nehmen, immer darüber zu berichten. Aber dass mir das irgendwie 15 Jahre später immer noch wieder vor Augen geführt wird, habe ich persönlich überhaupt nicht mitgerechnet.
Ja, aber das ist ja wahrscheinlich diese Geschichte, ne? Diesen kleinen Fingerreichen und weil es vielleicht auch so außergewöhnlich ist.
Ja, natürlich. Also das war ja, ich weiß nicht, gab halt noch hier und da mal einen Fußballer, wie ich so mitgekriegt habe, weil diverse Plattformen da ja immer irgendwelche Rubriken gemacht haben, was ich bis heute nicht verstehen kann, ehrlich gesagt, weil ja ich da teilweise auch sehr negativ bewertet wurde. Aber meine Absicht war nie, damit Geld zu verdienen. Und deswegen habe ich das immer so verglichen. Ich sage den ganzen Amateurfußballern ja auch nicht, ja, ihr müsst aufhören, Fußball zu spielen, weil ihr könnt es nicht. Sondern ich wollte da immer Spaß haben. Ich bin meinem Hobby nachgegangen. Und dementsprechend habe ich es überhaupt nicht verstanden. Ich glaube, die Leute, die das dann geschrieben haben, haben überhaupt meine Intention gar nicht verstanden. Also ich wollte damit ja kein Geld verdienen. Ich wollte einfach, mir hat das Spaß gemacht. Und dementsprechend habe ich das halt immer so verglichen, dass ich gesagt habe, die Fußballer, die hobbymäßig Fußball spielen, denen sage ich auch nicht, die sollen aufhören, nur weil sie es nicht können. Ne?
Das stimmt. Hättest du auch was gegen mich gesagt.
Und gegen mich.
Hätten wir jetzt schon direkt alles beendet.
Aber wir haben es selber eingesehen und haben dann
egal, ob richtig, wir. Richtig. Aber Musik scheint trotzdem eine große Bedeutung in deinem Leben zu spielen.
Ja, definitiv. Nach wie vor. Ich habe damals echt viel Musik gemacht, viel Musik gehört und mich auch viel für Musik interessiert, weil ich das einfach cool fand. Und das hat mir echt auch über eine schwierige Zeit geholfen. Und dementsprechend wird mich das hoffentlich auch mein ganzes Leben begleiten und bin nach wie vor Musik interessiert. Und wir haben sogar angefangen, bei meinem Kumpel im Keller unser altes Equipment wieder aufzustellen. Das aber mal unter vorgehaltener Hand hier, weil wir ja unter uns sind.
Der nächste Hit, Henrik.
Wirklich mal wieder angefangen, was aufzunehmen. Aber da kann ich versprechen, das wird auch nirgendwo veröffentlicht werden, sondern einfach nur für uns.
Okay, die verstaubten Plattenspieler rausgeholt. Hast du denn auch noch die alten Fußbälle rausgeholt und gehst ab und zu noch ein bisschen kicken mit deinen Kumpels?
Eher selten. Also ich war jetzt schon seitdem ich meine Karriere beendet habe, war ich, glaube ich, einmal mit den Jungs in der Soccerhalle und halt so mit meinem Sohnemann dann auf dem Fußballplatz. Der ist ja auch 9 Jahre alt, das heißt, da macht es schon ein bisschen mehr Spaß, mit ihm auch kicken zu gehen. Aber ansonsten habe ich dafür relativ wenig Zeit und hätte schon mal wieder Lust, hatte mich auch schon gemeldet, weil bald steht ein Spiel der Traditionsmannschaft an in meiner alten Heimat, bei meinem alten Heimatverein auch noch. habe ich mich schon für angemeldet, weiß aber ehrlich gesagt nicht, ob ich das bis dahin auf die Kette kriege, so annähernd fit zu sein.
Heimatverein heißt dann SC Nienberge oder wo soll das Spiel stattfinden?
Erster FC Gievenbeck.
Erster FC Gievenbeck.
Nienberge war quasi mein erster Verein, da habe ich aber nur ein Jahr gespielt aufgrund der Situation, dass meine Mutter dort gearbeitet hat und das war für mich naheliegend, dann da in den Fußballverein zu gehen, aber ich bin quasi in Gievenbeck groß geworden, habe bis zu meinem Wechsel zu Schalke auch da gelebt halt, meine ersten 17 Lebensjahre verbracht. Dementsprechend sage ich halt immer so, das ist mein Heimatverein.
War es denn deine Intention, dann damals Fußball zu spielen oder hat deine Mutter gesagt, der Junge, der muss jetzt mal an die frische Luft, der muss mal ein bisschen kicken?
Also grundsätzlich habe ich immer sehr gerne Fußball gespielt, wollte aber nicht in den Verein gehen. Und meine Mutter war der Meinung, ich müsste dann doch mal irgendwie in den Verein eintreten und habe wahrlich beim ersten Training keinen Ball berührt, sondern stand einfach nur an der Mittellinie, habe ein paar Tränen vergossen und hatte echt überhaupt gar keinen Bock, mit den anderen zu spielen. Ich wollte den Ball irgendwie für mich alleine haben. Und das hat sich dann, ich glaube, dann war so die WM 1990 auch um den Dreh rum. Und dann hat sich das total gewandelt und ich war Feuer und Flamme und ich wollte nur noch Fußball spielen.
Gab es damals ein Idol bei den 90er-Weltmeistern?
Ja, Lothar Matthäus. Dem habe ich so ein bisschen nachgeeifert 1990. Aber ansonsten kann ich mich daran auch nicht so wirklich mehr erinnern.
Ja, ist schon lange, lange her. Also wir sind ja fast der gleiche Jahrgang. Bei mir war es damals Thomas Hessler vielleicht, weil ich mit 7 Jahren dann genauso groß war wie er.
Ja, das kann sein, ja.
Das Kicken hat auf jeden Fall super geklappt bei dir. Du hast schon gesagt Gievenbeck, dann kam Greven 09, glaube ich, und genau. Dann Preußen Münster und dann Schalke 04. Wie ist das damals zustande gekommen? Bist du gescoutet worden? Wie war das? Sag ich mal, ist jetzt fast 20 Jahre her.
Ja, das ist eigentlich auch eine ganz verrückte Geschichte, da es damals ja noch nicht dieses Netzwerk gab wie heute und noch Handys noch nicht so weit verbreitet waren, standen die Scouts halt am Rand und haben sich dann so quasi bei den Nachbarn, die so um den Platz herum standen, erkundigt, wer denn dieser Junge mit der Nummer 11 ist. Verrückterweise hat er einen meiner besten Freunde angesprochen, der konnte dem halt direkt unsere Haustelefonnummer, die Adresse, mein Geburtsdatum, also der hatte wirklich alle Infos direkt zur Hand. Und ein paar Tage später kam dann der Anruf und ich wurde eingeladen zum Probetraining und hatte nebenbei halt noch sehr viele andere Vereine, die da so das Interesse bekundet haben, alle so hier aus dem Ruhrgebiet. Schalke war aber der erste Verein, wo ich hingefahren bin und als ich das erste Training gemacht habe, war für mich klar, ich musste dann gar nicht mehr hinfahren und habe mich dann eigentlich noch am selben Tag entschieden, das auch zu machen.
Was hat deine Mutter damals gesagt? Also der zeitliche Aufwand ist dann ja deutlich höher geworden für dich.
Ja, die war natürlich auf der einen Seite happy, weil sie wusste, dass ich meinem Ziel halt wieder einen Schritt näher gekommen bin. Auf der anderen Seite hat sie mich natürlich auch dazu gedrängt, dass ich meine Ausbildung, die ich kurz vorher begonnen hatte, dann auch weitermache, was ich auch in dem Jahr A-Jugend, beziehungsweise jetzt ja U19, damals gemacht habe. Und war schon nicht so einfach, muss ich wirklich sagen. Also ich bin um 7.15 Uhr auf der Arbeit gewesen, habe damals großen Außenhandelskaufmann gelernt, halt alles im Büro, irgendwie natürlich grundsätzlich der Gegensatz dazu. Ich war halt immer gerne draußen und da saß ich dann auf einmal mit feinen Sachen im Büro und musste Kaffee kochen und Ablage machen.
Rot-blau kariert?
Ja, natürlich, das war innen damals. Ja, und bin dann halt direkt nach der Arbeit, ich weiß nicht, 16 Uhr, glaube ich, war dann Feierabend, weil ich halt Gleitzeit hatte und relativ früh angefangen habe, ins Auto, beziehungsweise die ersten 3 Monate wurde ich dann noch gefahren, da ich noch keinen Führerschein hatte, aber dann halt ins Auto zum Training und 4-mal die Woche dann trainiert, am Wochenende ein Spiel und ja, das hat schon so ein bisschen Kräfte gezehrt in der Zeit und habe mich dann nach meinem Wechsel in den Profibereich auch dazu entschlossen, diese Ausbildung erstmal ruhen zu lassen. Einfach aufgrund dessen, dass auch morgens dann Training war. Und da musste ich mich letztendlich entscheiden.
Norbert Elgert, dein ehemaliger Jugendtrainer. Du hast es gerade gesagt, du wurdest mit der 11 gescoutet, also als Stürmer. Und dann hat der gesagt, kannst du nicht, du wirst Verteidiger. Wie kam es denn dazu?
Ja, ich weiß es eigentlich gar nicht. Er hatte eine andere Idee mit mir. Also ich habe immer links vorne gespielt, also links außen. Damals war es ja noch so ein bisschen klassischer, wirklich dieser links außen, der auch nur links außen gespielt hat. Und ja, der Norbert hatte halt die Idee, dass mit meinen Voraussetzungen, die ich mitbringe, ist auf jeden Fall für mich hinten links die bessere Position wäre, weil ich dachte, ich hätte relativ viel Tempo und auch die Möglichkeit, diese langen Wege zu gehen, die man natürlich auch als Linksverteidiger braucht. Und letztendlich glaube ich, dass das auch die beste Entscheidung war von Norbert Elgert damals, mich wirklich nach hinten zu packen. Auch wenn es die Anfangszeit für mich brutal schwer war, weil ich hatte keine Ahnung, wie man in der Viererkette verteidigt. Ich hatte sowieso keine Ahnung, wie man verteidigt. Hat man dann wahrscheinlich in den Jahren danach auch gesehen, dass ich halt nicht so gut verteidigen konnte, sondern besser nach vorne spielen konnte. Aber grundsätzlich habe ich mich mit der Position schnell angefreundet und war auch froh, diese spielen zu dürfen, einfach weil in Deutschland, glaube ich, diese Position ja sehr unterbesetzt war.
Wie ist das, wenn du Norbert heute noch triffst? Du sagst, du hast ihn vor 2-3 Wochen zum Podcast getroffen. Wie tretet ihr euch gegenüber? Ist er der Norbert? Ist er der Herr Elgert? Ist er Trainer?
Mittlerweile ist er der Norbert. Er hat mir vor ein paar Jahren mal das Du angeboten, nachdem ich dann raus war aus dem Profifußball. Und das ist eigentlich ein ganz cooles und entspanntes Verhältnis. Also ich habe ihn jetzt dann auch mal von der anderen Seite kennengelernt. Ich kannte ihn ja im Endeffekt nur als Trainer und habe ihn ja damals bei meinem Übergang in den Profibereich, war er ja ein Jahr beziehungsweise nicht ganz ein Jahr Co-Trainer bei den Profis. Das war ja, glaube ich, so das einzige Mal, wo er dann wirklich auch oben mit dabei war. Und habe ihn dann einfach auch mal von der anderen Seite kennengelernt, was ich super cool finde. Und deswegen ist dieser Podcast auch sehr hörenswert.
Das stimmt. Ihr wart damals aber auch sehr erfolgreich. Gut, jetzt könnte man sagen, Norbert ist immer erfolgreich, aber also auch ihr. Ihr habt die Westdeutsche Meisterschaft gewonnen und 2002 sogar den Juniorenvereinspokal gegen Stuttgart. Hast du da noch ein paar Erinnerungen dran?
Ja, sehr viele auf jeden Fall, weil das so mein erster Titel quasi war, wo ich halt auch wirklich was zu beitragen konnte. Also ich habe ein Freistoßtor geschossen, relativ weit weg. Habe ich immer noch so einen Handy-Schnipsel-Ausschnitt auf dem Telefon, weil die Jungs das immer mal so hin und her schicken. Und Elfmeter auch noch verwandelt. Also das war so für mich auch das letzte Spiel in der A-Jugend, war für mich auch so das beste Spiel. Also ich habe wirklich eine lange Anlaufzeit gehabt, auch mit einer Leisten-OP in der A-Jugend schon, wo es halt nicht den Anschein gemacht hat, dass das Jahr irgendwie ein gutes Ende nimmt, aber es wurde halt gegen Ende immer besser und das Highlight war halt für mich dann das DFB-Pokal-Endspiel in Berlin auch in der Alten Försterei, was eine überragende Kulisse war, weil die Profis ja einen Tag später dann das Herrenfinale quasi auch gespielt haben, hatten wir halt sehr viele Schalke-Fans im Stadion und das war wirklich sehr beeindruckend.
Cool. Hast du denn damals schon gespürt, dass es für ganz oben reichen könnte?
Grundsätzlich ja, verrückterweise. Ich habe das bei uns im Podcast auch schon mal erzählt. Für mich ging es halt letztendlich darum, dass Schalke mir angeboten hatte, hier zu bleiben. Geplant wurde mit mir aber als Amateur. Damit war ich grundsätzlich erstmal nicht einverstanden. Damals habe ich noch mit Rudi Assauer die Verhandlungen geführt, mit meiner Mutter zusammen. Und da war es halt so, dass man mir angeboten hat, einen Amateurvertrag zu unterschreiben, aber ich fand halt, das war zu wenig und hatte das Gefühl, dass ich diesen Sprung auch schaffen kann. Letztendlich sind wir so auseinandergegangen, dass er gesagt hat, ich kriege 4 Wochen die Chance, oben mitzutrainieren. Und wenn der Trainer nach diesen 4 Wochen entscheidet, dass ich oben bleiben soll, darf ich oben bleiben und ansonsten gehe ich zu den Amateuren. Worauf ich mich dann auch eingelassen habe, weil ich war davon überzeugt, dass wenn ich die Chance bekomme, ich sie wahrscheinlich auch nutzen kann. Und so ist es letztendlich gekommen. Ich glaube, nach 2 Wochen habe ich dann meinen Vertrag unterschrieben, beziehungsweise den neuen, und habe auch die ersten paar Spiele auf der Bank gesessen in der Bundesliga, was damals ja noch nicht so üblich war als junger Spieler.
Wie war das so als junger Spieler? Ich meine, du kommst in die Kabine, da sitzen dann gestandene Männer wie Frank Rost, Andi Möller, Jörg Böhme, Tommy Waldoch, Ebbe Sand. Also ich könnte jetzt wahrscheinlich noch 10 mehr aufzählen und du kommst dann da rein als kleiner Dötz, hätte ich jetzt fast gesagt, aus der A-Jugend. Wie wird man da aufgenommen?
Ja, kurioserweise habe ich mich auch fast so gefühlt wie so ein kleiner Dötz aus der A-Jugend, weil man natürlich mit Andreas Möller, ich weiß nicht, zu der Zeit glaube ich schon Welt- und Europameister, ne? Wirklich Leute da hatte, die natürlich auch sehr erfolgreich waren, die man immer im Fernsehen gesehen hat und jetzt ist man da selber drin. Das ist in erster Linie beeindruckend, aber ich hatte immer so das Gefühl, wenn man auf dem Platz steht, im Training sind alle gleich. Und dementsprechend konnte ich mich da schon relativ gut durchsetzen. Aber ja, die Anfangszeit war natürlich erstmal so ein bisschen von Eingewöhnung geprägt und erstmal abtasten, wie die Leute dann so wirklich sind, die man sonst halt nur so aus dem Fernsehen kennt.
Das heißt, da hier im Training freiwillig schon den Ballsack genommen, die Leibchen, die Hütchen.
Ja, im Gegensatz zu heute war für uns das gar keine Frage, dass wir da die Sachen tragen, dass wir die Schuhe putzen, und das war damals halt noch ganz normal. Die Zeiten haben sich dann ja so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, nicht zum Vorteil für die Jungspieler.
Hast du dir damals von deinem ersten Profigehalt irgendwas Besonderes gegönnt, irgendwie ein Ziel gehabt, wo du immer als Jugendlicher gesagt hast, das möchte ich unbedingt mal haben, oder ganz, ganz klassisch angelegt, zur Seite gelegt? Und
ich habe meinen Traum abbezahlt. Ich hatte, meine Mutter hatte mir mein erstes Auto finanziert. Und wo dann mein erstes Geld kam, war es natürlich klar, dass ich teilweise erstmal diesen Wagen zurückzahlen muss. Und ja, war dann natürlich schon vorher sehr happy und war da sehr happy, dass ich jetzt ein bisschen mehr zum Abzahlen hatte und dass es dann im Nachhinein auch ein bisschen schneller ging, als ich im Vorhinein geplant hatte.
Und was war das damals für ein Auto?
Ein Audi A3.
Audi A3.
Aber der war schon, ich will nicht sagen uralt, aber der war schon eine Nummer älter. Also der hatte auch schon über 100.000 gelaufen. Also es war jetzt kein nagelneues Modell, sondern das war schon ein paar Tage älter, das Modell.
Er war mein zweites Auto, der hat aber schon 167.000 runter.
Ein paar mehr, ja.
Vorher gab es den Golf 2 von Mama. Und wenn der Tank leer war, dann stand der auch mal 2 Wochen.
Ja, das kenne ich auch noch.
Ja. Lass uns über dein Profidebüt sprechen. Das hast du kurioserweise nicht in der Bundesliga gefeiert, sondern im Europacup beim FC Gomel in der 86. Minute für Philipp Trojan eingewechselt worden. Wie nervös warst du damals, als Frank Neubert dann, Trainer damals, gewunken hat? Christian, es ist soweit.
Eigentlich gar nicht so nervös, aber mit Nervosität hatte ich auch eigentlich nie so wirklich Probleme. Ich hatte eigentlich immer eine gesunde Anspannung so vor den Spielen, aber es war jetzt nie so, dass ich super nervös war. Ich habe mich irgendwie immer so auf meine Stärken verlassen, und ich hatte das vor kurzem schon mal mit jemandem drüber geredet und ihm auch gesagt, ja, ich war halt immer sehr überzeugt von mir, also dass ich das, was ich da gerade mache, auch gut kann. Und dementsprechend hatte ich auch nicht das Gefühl, so, ich werde jetzt irgendwo reingeworfen, wo ich jetzt mich unsicher fühle. Zum Beispiel, wenn ihr sagt hier am Anfang, du musst ein Lied singen, da bin ich nervöser, als wenn du mir sagst...
Du darfst.
Genau, ich darf. als wenn du mich jetzt in der Bundesliga da auf den Platz stellen würdest. Weil das eine kann ich nicht, aber das andere kann ich. Und dementsprechend fühle ich mich da dann halt auch einfach ein bisschen wohler.
Dann haben wir ihn ja richtig erwischt, Gott sei Dank. Dein Bundesliga-Debüt, das verlief äußerst kurios. Kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, sehr gut. Es war ja kein herkömmliches Spiel, also jetzt im Nachhinein. Ja, war in Werder Bremen und war das erste, also das Eröffnungsspiel der Bundesliga. Bremen ist im Vorjahr Meister geworden und wir haben uns aufgewärmt, sind dann... nach dem Aufwärmen in die Kabine gegangen, um uns fertig zu machen, Trikots an, stand im Spielertunnel und dann ging das Licht aus. Und dann habe ich gedacht, ja, gehört halt zur Show, Eröffnungsspiel, wird schon alles stimmen. Bis dann die Nachricht kam, irgendwie Stromausfall und keiner wusste so wirklich, was passiert. Ja, und dann standen wir halt erst im Spielertunnel, weil alle gedacht haben, ja, das wird sich schon gleich wieder regeln. Letzten Endes waren es, ich weiß nicht, ich habe das notiert, 45 Minuten.
65.
65 Minuten. Ja. Genau, Stromausfall, bis es dann wieder anging. Es war, stand im Raum, dass das Spiel abgesagt werden musste und verlegt werden sollte. Letzten Endes waren das echt coole 65 Minuten, muss ich sagen. Wir waren halt auf dem Platz, wir haben uns ein bisschen warm gehalten. Die Fans haben ihre Feuerzeuge und Handys teilweise rausgeholt und echt eine sehr coole Atmosphäre erzeugt. Wir haben mit den Fans ein bisschen gefeiert und uns ein bisschen warm gehalten und dann, ja, ging Spiel los. Ich glaube, 1-0 verloren, wenn mich nicht alles täuscht. Der Ausgang war jetzt nicht so berauschend, aber grundsätzlich sowas vergisst man natürlich nicht, weil ich weiß nicht, ob es das schon mal gegeben hat, dass ein Spiel mit so einer Verspätung angepfiffen wurde aufgrund von einem Stromausfall.
Stromausfall durch einen Bagger, der damals eine Stromleitung durchtrennt hat, ne?
Genau.
Die Geschichte, du hast es gerade noch beschrieben, als du auf dem Platz gestanden hast. Kein Fünkchen Nervosität, weil es noch länger gedauert hat? Oder hast du einfach diese Momente genossen mit den Feuerzeugen, die Stimmung im Stadion aufgesaugt?
Ja, verrückterweise hat mich das total beruhigt. Also klar, vom ersten Bundesligaspiel, da ist man halt schon sehr angespannt und es grenzt vielleicht schon so an Nervosität, muss man natürlich sagen. Aber grundsätzlich hat mich so diese Verzögerung total beruhigt, weil ich halt sehr lange schon auf dem Platz stand und man hat so die Atmosphäre wirklich mitgekriegt, weil ich sag mal, auch wenn du zum Aufwärmen halt rausgehst, bist du natürlich schon voll fokussiert. Du kriegst natürlich ein bisschen mehr mit von den äußeren Begleitumständen, als wenn du auf dem Platz stehst und das Spiel angepfiffen wird. Aber grundsätzlich war das für mich halt so dieser Part, wo ich halt ruhiger geworden bin, weil ich einfach schon länger auf dem Platz, länger im Stadion war, länger diese Atmosphäre so ein bisschen aufsaugen konnte und das hat mich eigentlich total beruhigt.
Nelson Valdez hat den Siegtreffer für Bremen geschossen. Warst du nach dem Abpfiff dann so ein bisschen hin und her gerissen? Also klar, verloren mit deinem Verein, aber glücklich, das Profidebüt in der Bundesliga gefeiert zu haben?
Ja, das war natürlich auf der einen Seite wirklich cool, weil ich grundsätzlich auch ein ordentliches Spiel gemacht habe.
Wer sagt das?
Habe ich gelesen. wurde so bewertet, glaube ich, mich erinnern zu können. Und ja, auf der anderen Seite haben wir das Spiel natürlich verloren. Grundsätzlich weiß ich nicht, was besser gewesen wäre. Ich hätte schlecht gespielt und wir hätten gewonnen und ich hätte beim nächsten Mal oder hätte wahrscheinlich keine Rolle mehr gespielt. Deswegen weiß man nie, wofür es gut ist. Grundsätzlich glaube ich, ja, dass das für mich ein cooles Ereignis war mit einem relativ schlechten Ausgang.
Zwischen Gommel und Bremen lagen fast 2 Jahre. Wie kam es zu dieser langen Pause zwischen dem ersten Pflichtspiel und dem zweiten Pflichtspiel?
Ja, ich hatte schon relativ früh Verletzungen oder mit Verletzungen zu kämpfen und habe mich relativ zeitnah nach diesem Spiel gegen Gommel, wie auch immer, verletzt. Hatte relativ starke Adduktorenprobleme, wo sich keiner erklären konnte, woher die kamen. Und wurde alles Mögliche untersucht, Bandscheibe wurde gemunkelt, ob die vielleicht ausstrahlt, weil ich glaube Lendenwirbelsäule, 3., 4. Wirbel oder so. Dazwischen laufen halt die Nervenbahnen, die so in die Adduktoren reingehen, wurde alles getestet, verrückterweise nichts gefunden und bin dann irgendwann wieder fit geworden, habe dann auch quasi eine komplette Saison damals bei den Amateuren gespielt, was noch Regionalliga war. Damals, wenn ich mich recht erinnere, noch die 3. Liga. Da gab es ja noch keine 3. Liga, also keine offizielle. In dem Jahr sind wir auch abgestiegen. Werde ich auch nie vergessen. Letzte Spieltag irgendwie 6-0 zu Hause gegen Rot-Weiß Essen verloren. Ein Debakel. Und das Jahr darauf habe ich dann quasi auch die Vorbereitung beim Profis wieder mitgemacht. Und dann auch, ja, mein ersten Bundesliga-Einsatz feiern dürfen.
In der Zeit ist auch auf dem Trainerstuhl viel passiert. Frank Neubert war nicht mehr da, Marc Wilmots war kurzzeitig da, dann kam Jupp Heynckes und ja, der fand dich gut. Du bist direkt Stammspieler geworden, hast, glaube ich, 24 Spiele am Stück gemacht oder 24 von 28 Spielen und dann kam der 9. April 2005 in Stuttgart. Dann kam die nächste Verletzung.
Ja, das war natürlich das, was mich dann so meine ganze Karriere hat begleiten lassen, diese Verletzung, weil die hat eigentlich dafür gesorgt, dass ich immer wieder infolgedessen einfach Probleme hatte und habe mir damals das hintere Kreuzband, das Innenband, das mediale Retinaculum, den Meniskus und alles Mögliche kaputt gemacht im Knie. War halt echt so ein kleiner Totalschaden. Bin infolgedessen auch 19 Monate ausgefallen mit 3 Operationen und ja, hat mich echt viel Kraft gekostet, letztendlich auch wieder auf die Beine zu kommen. Aber grundsätzlich habe ich halt viel gelernt auch in der Phase und in der Zeit und im Nachhinein muss man halt schon sagen, hat alles irgendwie auch seine guten Sachen und ich glaube, dass ich mich als Mensch aufgrund der ganzen Verletzungen irgendwie doch schneller und besser weiterentwickelt habe. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn es anders gewesen wäre. Aber ich bin eh keiner, der im Hätte, Wenn und Wäre lebt, sondern eigentlich immer im Hier und Jetzt ist.
Charakterlich weitergebildet?
Ja, definitiv. Man lernt halt sich selber besser kennen. Man lernt sein Umfeld sehr gut kennen. Man merkt halt, welche Leute halt nur an deiner Seite sind, weil du halt gerade in der Arena spielst oder gerade im Fernsehen rumturnst. Und dementsprechend war das halt so eine ganz natürliche Selektion von seinem Freundeskreis, Bekanntenkreis. Und das kriegt man da halt schon sehr schnell mit, weil auf Dauer sind die Leute dann nicht bereit, diesen Weg mitzugehen. Und das war für mich halt dann eigentlich ein Segen, dass ich das erleben durfte, weil dadurch hat sich halt vieles relativiert in meinem Leben.
Ein großer Halt war die Musik in der Zeit. Von dieser Zeit hast du auch, ich sag jetzt mal, deinen Hit geschrieben. Meine Story heißt das. Wir spielen das mal an.
Da. Nein, nicht als Rapper, sondern Bundesliga-Star. Das hier ist nur Spaß und bleibt mein liebstes Hobby. Wem das jetzt nicht passt, ein ganz dickes Sorry. 18 Monate, die größten Qualen und Schmerzen. Für alle an meiner Seite, mein Dank von Herzen. Was hätte ich nur gemacht ohne die besten Freunde? Dieses Lied der Dank für die ewige Treue. Ein Freund ist jemand, der kommt, wenn alle anderen gehen. Genau das gab mir mein Opa zu verstehen. Er war ein weiser Mann und brachte mir das Kicken bei. Doch bald darauf war seine Zeit vorbei. Der Herr hat beschlossen, dich zu ihm zu holen. Und jetzt stehe ich hier und ernte deinen Lohn. Ich vergieße eine Träne, weil du das nicht mehr erleben darfst. Doch du bist bei mir, auch noch im Grab.
Das ist meine Story.
Das, was ich erlebe.
Meine Story.
Wie schnell das Blatt sich dreht.
Das ist meine Story.
Von unten nach oben.
Meine Story.
Doch ich bleib am Boden.
Das ist meine Story.
Das, was ich erlebe.
Meine Story.
Wie schnell das Blatt sich dreht.
Jetzt haben wir einen kleinen Auszug gehört. Du bist nachdenklich geworden, hast quasi den Ellbogen unter deine Kinnlade gelegt, hast in die Ferne geguckt. Was kommen da für Gefühle in dir hoch?
Ja, irgendwie, ich fand das Lied früher auf jeden Fall cool. Ich habe unzählige Nachrichten gekriegt, auch heute noch, dass die Leute es immer noch hören, was ich ja total verrückt finde. Ist natürlich gesangs- und raptechnisch irgendwie nicht das Allerfeinste, weiß ich selber, aber ich habe es ja da in dem Lied auch gesagt, das ist nur Spaß und bleibt mein liebstes Hobby. Aber da habe ich halt sehr viel drin verarbeitet einfach. Ich habe halt ein paar Leuten Danke gesagt, ich habe mit ein paar Leuten abgerechnet und für mich war das halt eine coolere Lösung, als einfach ein Interview zu geben und zu sagen, ja, ich bedanke mich bei meinen Freunden, bei meiner Familie und ne, die anderen, die halt nicht mehr da sind, auch vielen Dank, weil das habe ich jetzt gelernt. Fand ich halt irgendwie für mich eine passendere Lösung und für mich ging es halt eigentlich während meiner ganzen Karriere immer darum, dass ich bei mir selbst bleiben wollte. Also ich wollte authentisch sein, ich wollte, dass die Leute in meiner Heimat, meine Freunde, dass die nicht denken, ich habe zwei Gesichter, weil einmal bin ich der Kumpeltyp aus Münster und auf einmal bin ich der Fußballer, wenn er im Rampenlicht steht, der sich ganz anders verhält, sondern ich war, glaube ich, schon immer relativ nah bei mir und war relativ authentisch und stehe nach wie vor dazu, dass ich das gemacht habe, dass ich das veröffentlicht habe. Hätte ich, wie gesagt, schon, was ich eingangs gesagt habe, gewusst, dass das immer noch Jahre später oder Jahrzehnte mittlerweile später immer noch eine Rolle spielt, hätte ich es mir wahrscheinlich überlegt. Aber grundsätzlich fand ich das cool und finde es immer noch cool.
Du sprichst ja unter anderem auch davon, er war ein weiser Mann und brachte mir das Kicken bei. Ich glaube, es ist dein Opa, ne?
Genau, ja. Da habe ich so, ich habe viel Zeit in meiner Kindheit bei meiner Oma und meinem Opa verbracht. Einfach aus dem Grund, da meine Eltern berufstätig waren. Und ja, habe mit ihm auf der Straße Fußball gespielt. Damals noch ganz klassisch, wie die Opas in der damaligen Zeit waren. Mit Anzug, Krawatte, Hut hat er dann Fußball mit mir gespielt. Aber ich war immer begeistert.
Also von ihm die linke Klebe?
Ich kann dir gar nicht sagen, ob der Linksfuß war, aber da hat man bei mir auf jeden Fall schon gesehen, ich habe da auch noch ganz alte Bilder von, dass ich damals schon mit links geschossen habe.
Der Song war aber auch nicht nur als Dankeschön gedacht für diejenigen, die zu dir gehalten haben. Du hast es gerade schon angedeutet, es war auch eine, ja, vielleicht eine kleine Abrechnung, wenn man das so sagen kann. Ne?
Ja, ich wollte mich einfach mal freimachen. Ich wollte mich davon freimachen, was so in meinem Kopf drin ist, weil es ganz viele Leute gegeben hat, die grundsätzlich zu mir gehalten haben, die mich unterstützt haben, die letztendlich auch gar nichts davon hatten, aber die immer da waren und mir immer geholfen haben. Und dann halt die, die dann weg waren. Aber da war ich ja ganz froh, weil da wusste ich halt, auf die kannst du dich eh nicht verlassen. Und dementsprechend habe ich das relativ früh in meiner Karriere gemerkt. Und deswegen habe ich auch immer gesagt, hatte diese Verletzung auf jeden Fall auch was Gutes.
Gibt es im Profifußball echte Freundschaften oder ist das alles oberflächlich, sage ich mal, und wenn sich die Wege dann wieder teilen, man verlässt den Verein dann aus den Augen, aus dem Sinn?
Verrückterweise, dass du jetzt gerade diese Frage stellst, habe ich gestern mit Albert Streit zum Beispiel noch geschrieben. Und der hat mir genau die gleiche Frage gestellt, beziehungsweise anders formuliert und hat gefragt, mit wem ich denn noch Kontakt habe, so aus der Zeit, also aus unserer gemeinsamen Zeit. Und da habe ich kurz überlegt und gesagt, ja, fast mit niemandem. Also das ist schon echt verrückt. Also wenn ich jetzt überlege, in meinen 13, 14 Jahren im Profibereich, wie viele Freundschaften das so bis zum heutigen Tag geschafft haben, kann ich die auf jeden Fall an einer Hand abzählen. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich kann mir das halt letztendlich nur so erklären, dass man natürlich auch sich weiterentwickelt, dass man eine Familie hat. Ich sag mal, man lernt sich relativ früh kennen, sagen wir jetzt mal mit 18, 19, im Profibereich. Und da hat man natürlich einfach, weil man den gleichen Job hat, man hat die gleichen Probleme, man hat die gleichen Herausforderungen. Da versteht man sich halt sehr gut. Man verbringt jeden Tag zusammen, womöglich ist man bei Auswärts- und Heimspielen zusammen auf dem Zimmer, ist im Trainingslager zusammen, man hat einfach viel Zeit zusammen. Und ich glaube, wenn man dann auch mal den Verein wechselt, eine Familie kriegt, dann lebt sich das einfach so auseinander. Also viele, die ich jetzt auch so wieder treffe, die ich aus meiner Zeit kennengelernt habe, zu denen ist das Verhältnis immer noch super, wenn man sich so wieder sieht. Aber da hat sich halt dann auch keine Freundschaft draus entwickelt. Einfach, weil ich persönlich jetzt auch sage, ich habe eine Familie, ich habe 3 Kinder, beruflich relativ viel zu tun. Da bleibt halt wirklich auch nicht viel Zeit. Und ich glaube, in der heutigen Zeit hat man sowieso immer das Gefühl, man hat zu allen ein gutes Verhältnis, weil per WhatsApp und SMS und wie es alle heißt, hat man ja sowieso das Gefühl, man ist immer irgendwie verbunden. Und ich glaube dann, dass dadurch vielleicht auch so ein persönliches Gespräch oder ein persönliches Treffen einfach auf der Strecke bleibt, weil man immer das Gefühl hat, ja, man ist stetig verbunden.
Hat dich die Verletzung in dem Sinne manchmal so ein bisschen zurückgeholt, dass du gesagt hast, ich bin vielleicht gar kein Teil mehr von der Mannschaft, dass du dich so ein bisschen auch dann abgekapselt hast?
Ja, definitiv, weil ich habe ja meine Reha gemacht, zwar eine Etage oder ein paar Etagen drunter im Medikus, aber man war halt auch definitiv kein Teil der Mannschaft, weil ich einfach woanders war. Ich bin halt ab und zu dazugekommen, aber man ist halt nicht mit der Mannschaft nach draußen gegangen auf den Platz, hat nicht mit denen trainiert, ist nicht mit denen ins Hotel gefahren, war im Trainingslager nicht dabei, hat Trainerwechsel nicht miterlebt. Also alles diese Geschichten, die ja auch so eine Mannschaft grundsätzlich ein bisschen enger und näher zusammenschweißt, hat man dann halt nicht so hautnah miterlebt. Und da bekommt man schon einfach dieses Gefühl, dass man halt nicht mehr Teil ist, obwohl das natürlich grundsätzlich nicht stimmt.
Aber der Verein hat zu dir gehalten. Dein Vertrag wurde damals verlängert, der lief aus, du warst verletzt und der wurde nicht um ein Jahr verlängert, sondern gleich um 3 Jahre. Also Andi Müller war damals der Manager. Wie war dieser Vertrauensvorschuss für dich? Also der Verein hat ja auf dich gesetzt.
Ja, definitiv hat der Verein auf mich gesetzt. Auf der anderen Seite hat der Verein natürlich jetzt auch ein kalkulierbares Risiko gehabt. Ich sag mal, wie sich wahrscheinlich jeder vorstellen kann, werden die mir keine Unsummen gezahlt haben für diese 3 Jahre. Und ich sag mal, der Schaden wäre ich nicht wieder auf die Beine gekommen, hätte sich ja auch in Grenzen gehalten. Ich meine, als Fußballer ist man auch nach 6 Wochen aus der Lohnfortzahlung raus. Dann übernimmt bei Arbeitsunfällen die Berufsgenossenschaft. Ansonsten die private Versicherung. Dementsprechend war das alles kalkulierbar, aber hat mich natürlich grundsätzlich stolz gemacht, dass der Verein gesagt hat, pass auf, du warst so lange verletzt. Wir glauben nichtsdestotrotz daran, dass du wieder auf die Beine kommst und wir glauben daran, dass du uns helfen kannst, weil sonst hätte man wahrscheinlich auch nur um ein Jahr verlängert und nicht um 3.
Du hast dir damals ein Tattoo auf den Arm stechen lassen, never give up. Ist das so dein Lebensmotto?
Ja, es ist auf jeden Fall dazu geworden, weil ich einfach das Gefühl hatte, aufgeben ist keine Option. Und das hat mich letztendlich auch immer wieder kommen lassen und hat mich auch echt viele schwierige Situationen überwinden lassen. Und ja, da das ja auch nicht mein erstes Tattoo war, habe ich mir gedacht, ist das ganz passend, damit man so einen Leitfaden hat für sein Leben.
Ist trotzdem aber heftig, ne? Erst recht, wenn man deine verletzten Akte sieht. Du musstest dich ganz schön oft pushen, um aus den Tiefen deines Lebens oder der Fußballkarriere rauszukommen.
Ja, definitiv. Ich meine, wenn man meine Historie mal von Anfang an betrachtet und sieht, dass ich als verletzter Spieler schon hier zur A-Jugend gekommen bin und das Erste, was ich von Schalke kennengelernt habe, war das Reha-Zentrum. Kann man jetzt im Nachhinein sagen, der Weg war vorbeschrieben quasi. Aber es war in der Tat so, dass ich sehr häufig mit Verletzungen zu tun hatte. Ich meine, ich bin während meiner Karriere 11-mal operiert worden. Ist ja immer im Spaß gesagt, mehr Operationen als Bundesliga-Tore. Kann man jetzt auch nicht stolz drauf sein, aber es ist halt meine Geschichte. Aber letztendlich lernt man, glaube ich, auch mit der Dauer und mit der Häufigkeit der Verletzung einfach auch damit umzugehen. Und man weiß halt, was auf einen zukommt, was grundsätzlich auch nicht immer besser ist, wenn du weißt, was in so einer langen Reha-Phase alles auf dich wartet. Aber grundsätzlich hatte ich wirklich sehr tolle Menschen an meiner Seite, die mir da immer geholfen haben. Und gerade, wo ich es angesprochen habe, mein erster Kontakt war damals der Holger Just, der immer noch im Medikus arbeitet, auch eng mit Schalke zusammen, der mich seit dem ersten bis zu meinem letzten Tag Profi, eigentlich bis zum Tag heute, begleitet hat und letztendlich auch derjenige war, der mich immer wieder so ein bisschen auf den Boden geholt hat, der vielleicht auch nicht so viel Ahnung von Fußball hatte, aber das hat mir total gut getan. Ich konnte mit dem über die Anatomie des Körpers reden. Ich habe mein Knie besser kennengelernt. Ich kann wahrscheinlich alle Sehnen und Bänder im Knie jetzt in- und auswendig.
Und Doktorarbeiten vielleicht schreiben.
Ja, übers Knie könnte ich das wahrscheinlich wirklich schon, aber ich glaube, da gehört ein bisschen mehr dazu. Also Kniespezialist und wirklich nur Knie, das würde gehen. Aber nee, und deswegen war das natürlich grundsätzlich auch eine schöne Zeit, obwohl das mit ganz vielen Rückschlägen auch gepflastert war.
Warst du manchmal neidisch auf Mitspieler, die vielleicht 10 Jahre gezockt haben und einfach nur einen kleinen Muskelfaserriss mal hatten nach 8 Jahren?
Nee, überhaupt nicht. Also Neid spielt in meinem Leben sowieso eine absolut kleine Rolle. Also dementsprechend, ich habe das den Jungs halt gegönnt, die da relativ verletzungsfrei durchgekommen sind. Einer meiner besten Kumpels damals hier auf Schalke, Mike Hanke, hat ja auch so eine Karriere hingelegt, wo er jetzt nicht wirklich eine schwere Verletzung hatte. Und ich gönne den Jungs das. Ich hege da keinen Groll denen gegenüber, die gesund sind. Also auf meiner Wertetabelle ist Gesundheit ganz oben, einfach weil ich natürlich auch weiß, was es heißt, nicht gesund zu sein. Und dementsprechend gönne ich das allen möglichen Menschen, dass sie gesund sind.
Nach 1,5 Jahren, im November 2006, hast du dann dein Comeback gegen Bayern München gefeiert. Die Fans sind völlig ausgerastet, die erhoben sich von ihren Sitzen. Was ging dir damals durch den Kopf, als du da in der 72. für Dario Rodriguez eingewechselt wurdest?
Ja, das war der Wahnsinn. Also das setze ich so immer auf eine Stufe mit meinem Tor gegen England, weil das halt zwar jetzt nicht so viel Aufmerksamkeit gekriegt hat wie dieses Tor gegen England, aber für mich persönlich war das ein ganz verrückter Moment halt einfach, weil ja du gesehen hast, dass das Stadion aufgestanden ist. Ich hatte das in unserem Podcast auch schon erzählt, dass ein Kumpel von mir im Stadion war und der saß halt an Bayern-Block und selbst da sind Leute aufgestanden und ja, das macht einen natürlich schon in gewisser Weise stolz und froh, einfach diese Rückendeckung auch zu haben. Ne? Zu wissen, man war so lange weg, aber die Leute haben einen nicht vergessen. Das ist schon schön.
Was hat der Mirko Slomka damals zu dir gesagt?
Boah, ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Also irgendwie
klopfst auf den Hinter, Junge,
bin ich jetzt bist du wieder da. Zur Bank gelaufen und da fingen so die ersten schon an, aufzustehen, und dann war ich schon im Tunnel drin und war irgendwie ein bisschen geflasht davon, diese positive Resonanz zu bekommen.
Hast du nach dem Spiel ein bisschen geweint, ein paar Tränen vergossen, ins Trikot vielleicht heimlich?
Nee, irgendwie nicht, aber das war einfach nur ein schöner Moment. Also ich weiß, dass ich danach mit Freunden und Familie zusammen war und wir das gemeinsam gefeiert haben, in Anführungsstrichen. Ja, verrückterweise war meine Statistik gegen Bayern immer super.
Ich weiß. Also,
damals weiß nicht, ob ihr es vorliegen habt, aber
damals hat man eine gute Quote.
Ich bin damals zu Hannover gekommen und da hieß es noch, ich weiß es nicht, auf jeden Fall mehr gewonnen als verloren. Also ja. totaler Wahnsinn.
Also seitdem du weg bist, haben wir in der Bundesliga tatsächlich keinmal mehr gegen die Bayern gewonnen. Ne?
Ja, es tut mir leid, aber da kann ich mir leider auch nicht helfen. Jetzt nicht mehr.
Ja, dann machen wir gleich hier einen Bierdeckelvertrag.
Schön wär's, ja.
Ja, wir kommen zu unserer Rubrik der Fanfragen. Aber bevor wir die Fragen stellen, möchten wir uns einmal bei allen Fans bedanken, weil es sind wieder zahlreiche Einsendungen gekommen. Und als kleines Dankeschön hauen wir hier einen kleinen Rabattcode raus. Es gibt 19,04% auf store.schalke04.de. auf alle nicht reduzierten Artikel für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Diesen Gutschein könnt ihr einlösen, allerdings ausgeschlossen sind Tickets. Gebt bei der Bezahlung den Gutscheincode ein, Schalke04Podcast, klein und zusammengeschrieben, und es gibt 19,04% bis Ende September. So, nun kommen wir aber zu den Fanfragen, und die allererste ist jetzt für mich eine Herausforderung, weil der Username ist BLMGVC. Dieser User oder diese Userin möchte gerne wissen, wir haben es gerade schon angeschnitten, ob du noch Kontakt zu ehemaligen Weggefährten hast?
Ja, relativ wenig. Da ist halt viel auf der Strecke geblieben. Ein guter Freund von mir ist Timo Kunert, der jetzt auf Schalke auch mal ein Jahr, glaube ich, oben dabei war und dann auch abgewandert ist in den Norden Richtung Hamburg. Mit dem habe ich noch regelmäßig Kontakt, und alles andere ist halt wirklich mehr so sporadisch. Und wenn man sich mal irgendwo trifft, auf irgendwelchen Veranstaltungen oder wie jetzt vor 2 Wochen war es, glaube ich, beim Länderspiel, ja, dann ist das irgendwie alles sehr vertraut und so wie früher. Aber ja, rein kontaktmäßig ist da relativ wenig übergeblieben aus den letzten Jahren.
Jona 75 will wissen, wer dein Lieblingsmitspieler auf Schalke war. Vielleicht privat als auch vielleicht als Vorbild.
Ja, grundsätzlich zu meiner Zeit auf Schalke habe ich mich mit sehr vielen Leuten sehr gut verstanden und auch privat halt relativ viel unternommen. Aber ich würde jetzt mal einen rauspicken, wo ich sage, fußballerisch war das einfach für mich der Wahnsinn. Das war Lincoln, wo ich sage, das war mein Lieblingsmitspieler, weil er einfach fußballerisch unfassbar gut war. Und was er auch so im Training gemacht hat, ja, hätte ich mir die Beine wahrscheinlich beigebrochen, hätte ich es versucht. Oder diese No-Look-Pässe, die wären bei mir wahrscheinlich in Berger See geflogen. Dementsprechend war das für mich auf jeden Fall fußballerisch ganz weit vorne.
Die nächste Frage kommt von Christian Reining, und der möchte wissen, was du beim Stadionbesuch futterst. Lieber auf der Tribüne eine Bratwurst im Brötchen oder ein Lachshäppchen im VIP-Bereich?
Nee, ganz, ganz klassisch eher eine Currywurst. Ich bin da nicht so der Bratwurst-Typ, aber eine Currywurst.
Und Luis 969 fragt, welcher Spieler dir aus dem aktuellen Kader am besten gefällt?
Das ist eine gute Frage. Ja, wir haben ja das Spiel jetzt gesehen gegen Paderborn. Ich finde halt die Art von Harit ganz cool. Ist halt ein Dribbler, und ich glaube, sowas hat Schalke ein paar Jahre gefehlt. Und ich glaube, die Art Fußball zu spielen, die kommt hier auch ganz gut an. Und das gefällt mir ganz gut.
Du warst damals bei den Fans auch sehr beliebt. Wir haben im Büro drüber gesprochen, über dich, als wir den Podcast vorbereitet haben. Und mein Kollege Tim sagte, der früher in der Nordkurve stand, fast jede Frau hatte auf dem Rücken den Namen Panda auf dem Trikot. Ist dir das eigentlich bewusst?
Man muss dazu sagen, er hat es mit ein bisschen Neid in der Stimme gemacht.
Nee, das war mir so nicht bewusst. Aber freut mich. Also...
Ja, wir haben im Fanshop mal nachgehört. Also tatsächlich ist der Panda-Flock damals sehr gut gelaufen. Also es gab jetzt keine statistische Erhebung, ob Männlein oder Weiblein.
Aber ja, das weiß ich wahrlich noch. Da gab es nämlich mal einen Artikel in der Zeitung auch. Wurde mal so ein Ranking veröffentlicht, dass ich da relativ weit vorne war. Aber dass das jetzt geschlechtermäßig ja, in die Richtung ging, wusste ich nicht.
Lassen wir mal so stehen. Ganz weit vorne, Saison 2006, 2007, waren wir auch. Du hättest dich hier beinahe mit deiner Mannschaft unsterblich gemacht. Ihr wart kurz davor, deutscher Meister zu werden. Wie sehr wurmt dich das, dieser verpasste Titel? Also der letzte Titel davor war 1958. Das war schon oder wäre schon eine Hausnummer geworden.
Ja, das war der Wahnsinn. Also ich habe dazu auch bei uns eine Podcast-Folge gemacht. Das war halt wirklich so einer der schwärzesten Momente in meiner Karriere, wenn ich das jetzt mal fernab der Verletzung, wenn es jetzt wirklich rein ums Sportliche geht, das einfach mal betrachte, dann war diese verpasste Meisterschaft wirklich so dieser Tiefpunkt einfach, wo man hätte wirklich ja sich hier ein Denkmal bauen lassen können. Und ich hätte es halt allen sehr gegönnt, jetzt mal fernab davon, dass man als Spieler natürlich deutscher Meister werden will. Aber ich glaube, wenn man diese Stimmung in der Region hier mitbekommen hat damals, wäre das einfach unfassbar geil gewesen, hätten wir das, ja, ich will mal sagen, fast über die Zeit gebracht, weil wir hatten genug Vorsprung, um uns da irgendwie ins Ziel zu retten, aber haben es leider verpasst am Ende des Tages, aber ja, grundsätzlich hätte ich es halt wirklich allen gegönnt, weil ich glaube, die ganze Region wäre aus dem Feiern nicht mehr rausgekommen wochenlang und das wäre für alle echt cool gewesen und ich glaube auch, ein Stück weit ein Lohn für die Arbeit, die über ganz viele Jahre gemacht wurde und waren ja häufiger mal knapp dran, aber so knapp wie da, glaube ich, lange Zeit nicht mehr.
Du sprichst die Region an, 31. Spieltag die Niederlage in Bochum und dann am 33. Spieltag, 38 Kilometer östlich von hier, war das so das i-Tüpfelchen in dem Schmerz, dass am Ende wirklich diese Punkte gefehlt haben aus dem Derby, in der Saison, in der die Schwarz-Gelben eher im unteren Teil der Tabelle zu finden waren?
Ja, 2 Euro ins Phrasenschwein, aber so ist der Fußball. Ne? Das ist ja letztendlich das, was es für die Leute auch so attraktiv macht, dass halt genau solche Sachen passieren. Jetzt leider zum Nachteil von uns. Aber diese Tragik, ja, die ist ja schon fast nicht mehr zu überbieten, will ich mal fast sagen, dass genau sowas passiert. Dann auch noch im Derby. Und wenn man auch sieht, dass man vorher in Bochum, glaube ich, sogar mit einer Niederlage von Stuttgart schon die Chance gehabt hätte, in dieser Stadt deutscher Meister werden zu können.
War der Druck damals zu groß vor dem Derby? Also habt ihr euch selber verrückt gemacht, verrückt machen lassen?
Ja, hier stand natürlich alles Kopf. Ich meine, wenn man sich an die Zeit mal zurückerinnert, da hätte man Historisches schaffen können und das auch noch in dem Stadion deutscher Meister zu werden. Also schlimmer geht's ja für die anderen nicht, schöner geht's für uns nicht. Dementsprechend kann man sich da, glaube ich, nicht von frei machen, dass da einfach auch Druck war. Und man hat es irgendwie nicht geschafft, das zu kanalisieren und irgendwie abzuleiten und von der Mannschaft wegzunehmen und zu sagen, wir wissen, wir haben hier eine Riesenchance und wir nehmen das als Chance und wir nehmen das nicht als Rucksack. Vom Gefühl her würde ich sagen, wir hatten irgendwie alle einen Rucksack auf, 20 Kilo mehr auf dem Rücken und in diesem Spiel ging halt einfach nichts. Also es war jetzt auch nicht so, dass man sagt, ja, oh, das war knapp, das war unverdient, sondern wir haben wirklich, so traurig es ist, einfach verdient verloren. Und in Bochum war es halt noch knapper davor oder die 2 Wochen davor oder die Woche davor. Aber letzten Endes haben wir es uns leider mit den 2 Niederlagen verbockt und sind es letztendlich auch selber schuld, weil wir hätten es ja selbst in der Hand gehabt, das Ding nach Hause zu holen.
Dich wurmt das aber immer noch, ne?
Ja, natürlich wurmt mich das. Das ist halt einfach uncool gewesen. Also das ist halt, man hätte da wirklich eine Riesenchance gehabt. Und mir wäre es egal gewesen, ob auf meiner Autogrammkarte jetzt draufsteht Deutscher Meister 2007, aber für mich ging es um dieses große Ganze halt einfach. Ne? Wenn man gesehen hat, wie alle im Verein, wie die ganzen Fans, wie die so mitgefiebert, mitgelitten haben, wir haben alle noch die Bilder im Kopf. Das war im Jahr zuvor, bevor ich hier hingekommen bin. 2001 war es, ne? Mit der 5-Minuten-Meisterschaft oder wie auch immer man es nennen will.
Ja, 4.
Da 4 Minuten, ja. man hat die Bilder ja davon auch noch im Kopf. Und wenn man sich das alles mal so auf der Zunge zergehen lässt, dann ist es einfach doppelt traurig gewesen, dass wir es halt nicht geschafft haben.
Einer der besten Momente in deiner Karriere war sicherlich dein erstes Länderspiel. Und dazu haben wir eine Sprachnachricht von deinem ehemaligen Mitspieler Kevin Kurani.
Hi Christian, mein Freund. Hier ist Kevin Kurani. Ich hoffe, es geht dir gut und es läuft alles bei dir. Ich soll erzählen, woran ich denke, wenn ich an dich denke. Und natürlich muss ich immer auch an das Länderspiel gegen England 2007 denken. Das neue Wembley-Stadion, fast 90.000 Zuschauer und wir zwei Schalker machen die Tores und 2-1 Sieg. Es war dein Debüt und dann machst du noch das Siegtor. Und so ein geiles noch dazu. Ist das einer der Top 3 Momente deiner Karriere? Fragezeichen. Oder welche drei sind das? Gruß, Kevin.
Das ist brutal. ja, freut mich erstmal. Musste ich jetzt kurz mal zurückdenken. Stimmt, der hat das andere Tor geschossen. Das war echt cool. Aber auf jeden Fall ist das einer der Top 3 Momente. Den anderen haben wir vorhin schon besprochen, wo ich halt sage, ne, dieses Comeback gegen Bayern steht für mich schon auf der gleichen Stufe einfach. Auch wenn das natürlich völlig anders war und das jetzt nicht vergleichbar ist mit diesem Erfolg, in Anführungsstrichen, da irgendwie ein tolles Tor geschossen zu haben, war das für mich persönlich aber ein Erfolg. Ob ich jetzt gerade noch einen Moment finde, der noch in die Top 3 reinpasst, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Hätte das Rückspiel gegen Atletico Madrid nicht gegeben, hätte ich jetzt gesagt, den Freistoß zum 1-0 Hinspielsieg in der Champions League Qualifikation, aber.
Ja, das Rückspiel, da will ich eigentlich auch nicht mehr drüber reden, das macht mich auch sauer. Das war nämlich, ich hatte mal so eine perfekte Woche rund um Wembley, da war ja vorher das Derby.
Genau.
Ja, und Tor geschossen.
Machst das 2-0.
4-1, glaube ich, gewonnen, ne? Und rund um diese Woche, das war nämlich die schlechteste Woche mit dem Atletico-Rückspiel, da bin ich nämlich bei Stand von 3-0, Notbremse, letzter Mann vom Platz geflogen, 4-0. Und entweder darauf oder davor war das Derby in Dortmund, 0-3.
Wir führen 3-0.
Genau, also ja. 0-3. Ja. Haben die Chance, durch Kevin das 0-4 zu machen. Dann fliegt Fabian Ernst, glaube ich, vom Platz. Dann fliege ich vom Platz und wir spielen 3-3. Auch das war in dieser Woche rund um meinen Geburtstag. Also das, ja.
Durch ein Abseitstor und einen, ich glaube, sehr fragwürdigen Elfmeter.
Ja, definitiv. Aber, ja.
Aber was lernen wir daraus rund um den Geburtstag? Nichts mit Christian Panda machen. Das ist wie Freitag der 13. Ja.
Stimmt, ist schon ein Monat her, deswegen habt ihr Glück.
Ja. Was hast du mit dem Trikot vom England-Spiel gemacht?
Gibt es auch eine verrückte Geschichte zu, und zwar von meinem Heimatverein. Da gab es jemanden, der hat da früher am Tor gespielt und der hat so einen Generalschlüssel für die Anlage gehabt. Und der hat uns damals mal, wo wir als Jungs im Alter von 12, 13, haben wir immer auf der Anlage Fußball gespielt, auch natürlich im strömenden Regen. Und dann hat er uns irgendwann, weil er gesehen hat, die spielen schon 2 Stunden im Regen, die sind klatschnass, ich schließe euch die Halle auf, ihr könnt in der Halle spielen. Und für uns als Kinder war das immer so ein Highlight, in so einer schönen Fußballhalle zu spielen. Damals war das natürlich noch nicht so weit verbreitet wie heute. Und dieser Herr fährt seit Jahren zu allen möglichen Fußballspielen. Und verrückterweise, gerade wollte ich in den Spielertunnel gehen, stand er da auf der Tribüne. Und da habe ich mich an diesen Moment zurückerinnert und habe ihm dann mein Trikot geschenkt. Da ist es dann letztendlich gelandet.
Wird er sich gefreut haben?
Ja, definitiv. Ich habe ihn auch vor ein paar Wochen noch mal getroffen, hat er mir auch wieder davon erzählt. Und er hatte sogar einen Artikel bei uns in Münster in der Zeitung damit. Also das war schon ein Highlight. Aber irgendwie ein Highlight für uns beide. Also das war cool.
Du hast gerade beim Einstand gesungen. Wie gesagt, da ging es halt darum, weil wir das ja geklaut haben, aus den Mannschaftsvorstellungen und so weiter und so fort. Die Geschichte, ich gebe den Einstand beim DFB bei der Nationalmannschaft. Wie ist die? Warum fängst du denn jetzt schon an zu lachen?
Ja, das war.
Wir haben ein bisschen recherchiert.
Ja, das war nicht so meins. Als Mensch, der jetzt nicht so gerne in der Öffentlichkeit steht und nicht so gerne irgendwelche großen Reden auf großen Bühnen schwingt.
Ja, erzähl mal.
Ja, war dann nach dem England-Spiel halt ein Bankett, wie man sich das so vorstellt, mit allen großen Persönlichkeiten aus Deutschland. Die Bundeskanzlerin war da.
Ach, nur Kaiser, die Bundeskanzlerin, ach,
nicht, ja. Franz, alle möglichen, die man sich halt so vorstellen kann.
Waren ja
so
zu dem Zeitpunkt die wichtigsten.
Ja, natürlich. Kanzler und der Kaiser. ja, und dann wurde ich dazu aufgefordert, halt eine Einstandsrede zu halten, um die ich halt nicht drumherum kam. Und ja, es war mir sichtlich unangenehm und ich war echt froh, dass auch ganz kurz und knapp, ich habe halt nur gesagt, da es schon spät ist, möchte ich mich nur bedanken und gar nicht viel sagen. Und habe das Buffet eröffnet, dass alle losgestürmt sind und was zu essen geholt haben. Aber das war so ein Moment, den würde ich ganz gerne, da hast du so das Gefühl, Boden tu dich auf, ne? Du möchtest gerne versinken, weil das einfach so nicht mein Naturell ist halt, ne? Sich irgendwo öffentlich halt hinzustellen und frei zu reden. Also mittlerweile kann ich es ein bisschen besser und fällt mir nicht mehr so schwer. Aber damals, als junger Kerl, war das schon nicht so einfach für mich.
Und Angies Reaktion?
Ich habe keine Ahnung, ich habe auf dem Boden oder an die Decke oder irgendwo hingeguckt. Ich wollte ja gar keinen sehen. Ich wollte einfach nur meine zwei Sätze loswerden und war froh, wo es vorbei war.
Zu dem Zeitpunkt hat wahrscheinlich keiner geahnt, dass nur noch ein weiteres Länderspiel folgt. Es gab wieder Verletzungspech. Du konntest 2010 oder 2009, 2010 kein einziges Spiel absolvieren. Im Jahr danach dann nur 4 Spiele. Was macht das mit dem Kopf, wenn man wieder raus ist? Gab es da irgendwann den Gedanken, ich hänge die Schuhe jetzt an den berühmten Nagel?
Ja, definitiv gab es das. Das gab sogar auch relativ häufig. Aber das waren immer nur so Momentaufnahmen, aus denen ich aber relativ schnell wieder rausgekommen bin, weil ich grundsätzlich das Gefühl hatte, dass das noch nicht alles gewesen ist. Also ich hatte immer noch Lust zu kicken. Mir hat das Fußballspielen Spaß gemacht. Und ich hatte das Gefühl, irgendwie, ich bin noch nicht fertig. Und habe es mir auch auf meinen Arm tätowieren lassen, never give up. Dann kannst du natürlich nicht sagen, ach komm, jetzt habe ich es mir anders überlegt, jetzt höre ich doch auf. Ich hatte da schon den festen Willen, dass solange es möglich ist und aus medizinischen Gründen auch möglich ist und machbar ist, das halt einfach durchzuziehen. Und ich war da total fokussiert, auch wenn die Ausfallzeit natürlich sehr lange war. Aber ich hatte natürlich irgendwie ein Ass im Ärmel für mich. Ich wusste halt aus der Vergangenheit, dass ich aus langen Verletzungen kommen kann und relativ schnell an meine Leistung anknüpfen kann. Und das hat mir grundsätzlich einfach auch ein bisschen Sicherheit gegeben, dass ich halt wusste, ja, wenn ich wieder auf dem Platz stehe, dann ist eigentlich alles wie vorher.
Deine Zeit endete dann aber 2011, kurz nach dem Pokalsieg. Wir haben mal im Archiv gestöbert. Horst Held hat damals gesagt, schweren Herzens hat man den Vertrag nicht verlängert. Warst du darauf vorbereitet, dass die Zeit zu Ende geht? Also gab es Signale oder gab es halt auch keine Signale, sage ich mal?
Das ist eigentlich eine schwierige Frage. Ich bin ein sehr offener und ehrlicher Mensch und bin eigentlich immer noch ein bisschen angefressen aufgrund von diesem Ausgang meines Weggangs quasi. Ich das mal kurz erläutern darf. Und zwar war es halt so, dass wir uns mit Felix Magath damals einig waren, meinen Vertrag zu verlängern um 3 Jahre. Zu der Zeit war Horst Held ja schon da und dann, wie der Zufall will, habe ich mich mal wieder verletzt am Fuß, eigentlich keine schlimme Geschichte, wurde aber gesagt, ne, vor der Unterschrift, wir warten halt, bis du gesund bist. Letztlich war die Chronologie halt so, dass ich nicht wieder gesund wurde, dass Felix Magath dann entlassen wurde und Horst Held dann übernommen hat und man konnte sich halt an diese Gespräche nicht mehr erinnern, wo ich auch grundsätzlich gesagt habe, ist kein Problem, dann warten wir, bis ich gesund bin, dann kann man, wenn gewünscht, diese Gespräche wieder aufnehmen. Was ich halt uncool fand an der ganzen Geschichte, ist halt einfach, dass man mich ein Stück weit hat einfach hingehalten. Man hat damals dann einen neuen Linksverteidiger geholt, wo ich auch sage, ist ja gar kein Problem, also ich habe ja auch überhaupt nicht das Verlangen gehabt, dass man mit mir jetzt hier noch 100 Jahre lang plant, sondern ich finde einfach, für einen Spieler, der zu dem Zeitpunkt dann 10 Jahre im Verein war, hätte man einfach sagen müssen, pass auf, wir haben dir häufiger die Chance gegeben, halt auch in der langen Verletzung. Und jetzt ist dieser Moment gekommen einfach, wo wir sagen, wir stellen uns jetzt neu auf. Da wäre ich der Letzte gewesen, der irgendwas gesagt hat. Für mich ging es halt nur darum, diese Chronologie der Geschichte, dass man halt unter Trainer und Manager Magath quasi meinen Vertrag verlängern wollte. Und man sich danach halt irgendwie nicht mehr so wirklich dran erinnern konnte, fand ich halt einfach ein bisschen unpassend. Und das hat mich auch ein bisschen gewurmt, weil ich einfach hingehalten wurde, bis ein neuer gefunden war. Und dann wurde halt gesagt, okay, wir verlängern halt nicht mehr. Hätte man das von Anfang an gemacht, dann wäre das für alle Seiten einfach ein schönes Ende auch gewesen. Weil ich weiß ja selber, ich bin immer realistisch in meinem Leben und durch meine Karriere gegangen. Und ich weiß, dass ich dem Verein viel zu verdanken habe. Grundsätzlich habe ich das mit dem, wie es mir möglich war, versucht zurückzugeben. Diese Verletzung habe ich mir grundsätzlich auch nicht selber ausgesucht, sondern die sind natürlich aufgetreten, indem ich meinen Körper für diesen Verein halt hingehalten habe. Und dementsprechend wäre damit dann auch alles gesagt gewesen. Deswegen fand ich das Ende halt so ein bisschen unpassend, muss ich sagen. Nach 10 Jahren ohne Verabschiedung, war nicht so cool.
Was dann aber, glaube ich, ganz cool für dich war, ehemaliger Trainer von dir, Mirko Slomka, hat sich wahrscheinlich recht schnell gemeldet oder ist das über Berater vielleicht noch früher gelaufen. Du hast dann, glaube ich, eine Woche später einen Vertrag bei Hannover 96 unterschrieben.
Genau, mein Berater hat natürlich im Hintergrund dann halt schon diverse Gespräche geführt. Ich habe halt mehrere Medizinchecks gemacht bei diversen Vereinen. Einfach, weil ich zu dem Zeitpunkt halt noch verletzt war. Und wenn man sich meine Historie anguckt, wer will einen verletzten Spieler holen, der in den letzten 10 Jahren, ich weiß nicht, wie viele Jahre ausgefallen ist. Aber auch da bin ich halt wieder realistisch und sage letztendlich, der Verein kann im Endeffekt ja nur gewinnen. Also du hast einen Spieler, der kostet dich maximal 6 Wochen Geld. Danach bezahlt ihn die Versicherung. Aber wenn er gesund ist, dann hatte ich schon noch das Gefühl, dass ich sehr vielen Mannschaften jetzt weiterhelfen kann. Natürlich reden wir da nicht von Bayern München oder wem auch immer, sondern da reden wir halt von kleineren Vereinen. Dem war ich mir auf jeden Fall bewusst und dementsprechend kam relativ schnell auch das Gespräch halt mit Mirko zustande, was mich super gefreut hat, weil ich einfach einen Trainer dann hatte, der um mein Potenzial wusste, aber der wusste auch um meine Anfälligkeiten, was Verletzungen angeht und war im Vorhinein alles so besprochen, dass es halt auch die Zeit für mich gibt, die ich brauche. Und das war mir halt ganz wichtig, dass ich jetzt nicht zu einem Verein komme, der sagt, wir hauen ihn jetzt rein und dann ist er mal 2 Spieltage gesund und dann fällt er wieder lange aus. Sondern da war für alle Beteiligten halt klar, wir bauen das auf und wir wollen, dass der Junge, damals noch Junge, langfristig auf dem Platz steht.
Ist dein Training vielleicht damals auch anders dosiert worden? Dass man gesagt hat, die Übung vielleicht nicht, die geht voll aufs Knie, was weiß ich, geh du lieber in Kraftraum?
Genau, das war halt von vornherein eigentlich auch so abgesprochen, dass wir gesagt haben, es gibt halt Sachen, die machst du halt mit Kniepatienten halt ungern, ich sag mal so Sprünge oder Treppenläufe oder alles, was halt da so echt extrem aufs Knie geht, das haben wir einfach weggelassen und haben dann gesagt, pass auf, wenn wir jetzt eine Einheit machen, wo es halt hauptsächlich um Sprünge geht oder was auch immer, was nicht gut ist fürs Knie, dann wirst du anders belastet. Und das wurde offen kommuniziert, das war auch für niemanden ein Problem. Und deswegen fand ich es halt auch so gut, weil für mich ging es halt nie darum, auch schon zu meiner Zeit bei Schalke hatte ich halt den einen oder anderen Trainer, der das dann so ausgelegt hat, als würde ich mich drücken wollen für irgendwelchen Übungen und will halt weniger machen. Für mich ging es halt darum, dass ich anders trainiert werden wollte, weil ich wusste, wenn ich das mache, habe ich die nächsten 4 Tage Kniebeschwerden. Und dann mache ich lieber was anderes, was genauso intensiv ist, aber vielleicht einfach eine andere Art der Belastung. Und das war in Hannover in der ersten Zeit super und war, glaube ich, für alle Beteiligten echt eine super Lösung. Also nicht nur für mich, sondern auch für den Verein.
Ja, für Hannover lief es perfekt, ne? 29 Spiele, wie ehrlich gesagt viele, so wie in keiner Saison zuvor. Qualifikation für die Europa League. Haben sie Mut bewiesen und wurden belohnt.
Ja, ich habe das ja auch am Telefon damals zu Mirko gesagt. Ich sage, ihr habt hier eine Riesenchance. Ihr habt auch ein kleines Risiko. Und genauso war das für mich ja auch. Ich hatte auch eine Riesenchance. Ich hatte auch ein kleines Risiko. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie meine Heimat, wozu ich jetzt Gelsenkirchen und Schalke im Speziellen natürlich auch zähle, verlasse. Und wusste natürlich auch nicht, was auf mich zukommt. Ich war 10 Jahre hier. Und habe dann irgendwie gesagt, okay, jetzt wird's Hannover. Aber ich habe in dem Jahr, ich weiß gar nicht, ich glaube 44 Pflichtspiele gemacht oder 43. So viel wie nie zuvor. War total fit. Wie du schon sagst, haben uns für die Euroleague qualifiziert und das Jahr ist super gelaufen.
Habt auch Euroleague gespielt schon in dem Jahr, als du gekommen bist, ne?
Genau, ja. Haben da auch schon Euroleague gespielt. Daher kamen dann auch diese 44 Pflichtspiele. Da sind wir, glaube ich, auch...
Durch die Quali und Sevilla war das die Saison?
Genau, Sevilla war die Quali-Runde, meine ich. Boah, ich bin so schlecht in diesen Rückblicken. Wenn ich mir das alles nicht aufschreibe aus dem Kopf, dann werfe ich immer alles durcheinander. Und dann sagen die Leute, ja, aber das war doch nicht dann, das war dann. Ich weiß nur, dass wir auch gegen Atletico Madrid, da kam nämlich mein Déjà-vu nämlich her, sind wir dann letztendlich ausgeschieden. Ich weiß nicht mehr, welche Runde es war. Ob es Viertelfinale, glaube ich, sogar war. Wir sind halt relativ weit gekommen. Das weiß ich noch. Und gegen Atletico ausgeschieden, ähnlich wie in meinem Jahr auf Schalke, haben wir auch zwei sehr gute Spiele gemacht, aber sind dann als Verlierer vom Platz gegangen.
Nichtsdestotrotz wurde dein Vertrag in Hannover logischerweise verlängert. Hast du das gern gemacht? Gab es keine andere Option? Gab es nur diese? Oder wolltest du dich bedanken für die Chance, die sie dir gegeben haben?
In der Tat gab es echt mehrere Optionen, weil das Jahr halt wirklich super gelaufen ist und ich war wieder gesund. Die Leute haben gesehen, das funktioniert. Ich habe teilweise links weiter vorne gespielt, teilweise als linker Verteidiger. Hatte natürlich andere Optionen, aber grundsätzlich war für mich relativ schnell klar, dass ich mich A, wohlfühle, dass es nicht weit von der Heimat ist und dass ich gerne einfach weitermachen möchte. Und war dann letztendlich auch dankbar für diese Optionen, dass sie gesagt haben, wir kriegen hier ein Dreijahrespaket hin, was ja mit meiner Historie auch nicht selbstverständlich ist. Und ja, haben uns dann letztendlich geeinigt und ich glaube, das war für alle Beteiligten dann gut. Und die letzten zwei Jahre bei mir waren dann nicht mehr so gut.
Ja, neue Verletzung.
Wie es so ist.
Der rote Faden. Was ist da passiert?
Alles Mögliche. Ich hatte mal wieder Knieprobleme. Ich hatte mal was am Fuß. Ich hatte einen Faserriss. Also da hatte ich irgendwie alles Mögliche auf einmal wieder. Konnte mir letztendlich auch nicht erklären, wo es herkam. Aber ich hatte es ja eingangs schon mal gesagt. Wenn man natürlich irgendwie so eine Baustelle hat mit meinem linken Knie, was ich einfach hatte, dann bedarf das einfach einer besonderen Pflege. Und die erste Saison hat natürlich auch irgendwie Körner gekostet dann mit 44 Pflichtspielen. Und dann hat sich das irgendwie wie so ein roter Faden halt durch die nächsten Jahre gezogen. Aber grundsätzlich war es eine erfolgreiche Zeit und ich will das jetzt gar nicht auf diese Jahre beschränken, die vielleicht nicht gut waren. Ich denke halt einfach an Hannover gerne zurück. Da sah ich halt, das war ein schönes Ende letztendlich, auch wenn es ein unschönes Ende genommen hat für mich persönlich. War das aber schon ein schönes Ende auch für meine Karriere.
Ja, du musstest irgendwann sagen, jetzt geht's nicht mehr, ne?
Genau, das war ziemlich nach dem Trainerwechsel damals, ist Taifun Korkut, glaube ich, entlassen worden und Michael Fronzek hat dann übernommen. Hätte ich spielen sollen an dem Wochenende, obwohl ich davor monatelang gar nicht mehr gespielt hatte, obwohl ich fit war. Hatte er mich fest eingeplant, hatte dann Donnerstag aber so starke Probleme, dass ich aus Vernunftgründen sagen musste, es geht halt nicht. Hab dann sonntags das Spielersatztraining mitgemacht und bin da einmal in so einen Pressschlag gegangen und hatte wieder eine Knieproblematik, die letztendlich dazu geführt hat, dass ich irgendwann gesagt habe, es hat einfach keinen Sinn mehr. Also ich wollte an dem Punkt eigentlich immer aufhören, wo das Problem vielleicht nach meiner Karriere noch weiter bestehen könnte. Das heißt, ich wollte den Schlussstrich ziehen, bevor irgendein Arzt mir sagt, ja, jetzt mit Fußballspielen im Garten mit deinem Sohnemann, das wird nichts mehr. Dem wollte ich halt zuvorkommen und wollte halt nicht sagen, okay, jetzt habe ich letztendlich alles für die Karriere getan und habe quasi mein Kniegelenk gegeben. Das war es mir dann letztendlich nicht wert, sondern habe dann auch gesagt, okay, macht keinen Sinn mehr. Und Schuhe an Nagel.
Hast du deinem Knie mal einen Namen gegeben oder so? Oder mit der Faust mal draufgekloppt?
Nee, ich habe mir was drunter tätowieren lassen.
Was steht da?
Abzuschließen. Da steht Rien ne va plus. Nichts geht mehr. Das war für mich der Abschluss. Ich meine, ich habe das für mich immer auf eine lustige Art und Weise betrachtet und ich glaube, ja, dass man damit auch leichter durchs Leben kommt, wenn man nicht alles immer so bierernst nimmt.
Hast du lange Zeit benötigt, um Abstand zu gewinnen vom Fußball? Hast du dir diese Zeit genommen?
Ja, ich konnte sie mir nicht so wirklich nehmen. Ich habe relativ zeitnah dann, also ich habe erst ein bisschen Reha gemacht, um halt wirklich auch sicher zu gehen, in welche Richtung das geht. Und habe dann relativ zeitnah eine Umschulung angefangen über die Berufsgenossenschaft, habe dann Sportmanagement im Fernstudiumlehrgang studiert und war schon so in dieser neuen Maschinerie eigentlich drin. Was aber so ein bisschen dazu geführt hat, dass ich in so ein kleines Loch gefallen bin, würde ich mal sagen. Also man hört das ja immer von den Ex-Fußballern, die dann sagen, ja, nach der Karriere fällt man ins Loch und dann irgendwie, keine Ahnung. Ich war immer der Meinung, ja, mir passiert sowas nicht, weil ich mich ja darauf vorbereiten konnte. Also ich habe ja mein Ende quasi auch selbst gewählt und dementsprechend dachte ich, wäre gut darauf vorbereitet. Aber ich glaube, darauf kann man sich nicht vorbereiten, wenn man halt 14 Jahre immer so diesen selben Ablauf hat und dann geht die Saison los und du fährst halt nicht ins Trainingslager oder du machst halt keine Reha oder du hast halt nichts mehr mit der Mannschaft am Hut, sondern es geht darum, für dich selbst zu Hause zu sitzen und Ordner zu lernen, dann war das schon schwer und hat mir auch so ein bisschen gezeigt, wie das wahre Leben dann letztendlich funktioniert und hat mich so ein bisschen auf den Boden geholt und das war auch eine sehr lehrreiche Zeit für mich. Nicht nur, weil ich für mein Studium lernen musste, sondern einfach, um auch wieder am normalen Leben, sage ich mal, teilzunehmen und zu Hause zu sein, was ich einfach auch sehr genossen habe, mal längere Zeit zu Hause zu sein und Zeit mit der Familie und dann den Kindern auch zu verbringen zu können.
Mittlerweile bist du aber wieder total eingespannt, auch im Bereich Sport. Du arbeitest als Sportmentor. Was können wir uns genau darunter vorstellen?
Genau, das ist im Endeffekt so ein Laufbahnbegleiter. Also ich habe jetzt auch eine Ausbildung bzw. eine Fortbildung zum Mentaltrainer gemacht. Ein Sportmentor ist halt ähnlich wie ein Mentaltrainer, aber gibt halt noch mehr persönliche Tipps. Also ich sag mal, ein Mentalcoach ist ja im Endeffekt dafür da, den Kunden dahin zu bringen, über gezielte Fragestellungen so selber ans Ziel zu kommen. Und ich sehe mich da eher so als Sportmentor, weil ich halt selber so viele Sachen erlebt habe auf verschiedenen Ebenen. Also natürlich in gewisser Weise erfolgreich, dann verletzt und musste mich damit rumschlagen und sehe mich da eher so als Ratgeber, dass ich halt sage, man kann halt außerhalb von diesem mentalen Training noch ein paar Tipps mit auf den Weg geben. Sei es, irgendwas läuft gerade auf dem Fußballplatz nicht oder ich habe gerade Probleme mit meiner Versicherung oder was auch immer. Da gibt es halt wenige Sachen, die ich, glaube ich, nicht erlebt habe, wo man mal einen Rat geben kann. Und letztendlich haben wir ja im April unsere GmbH gegründet, mit meinem Geschäftspartner zusammen, der schon seit mittlerweile 8 oder 9 Jahren, glaube ich, auf diesem Gebiet auch unterwegs ist und sehr viele Profisportler auch begleitet. Haben wir quasi in seiner Firma den Sportbereich ausgegliedert und haben jetzt gesagt, wir machen eine neue Firma, wo es halt wirklich nur um Sportler geht und auch nicht nur um Fußballer im Speziellen, sondern Sportler im Allgemeinen. Wir begleiten auch eine Volleyball-Nationalspielerin, was so ein ganz anderes Feld ist. Aber macht mir auf jeden Fall super viel Spaß. Bin super viel unterwegs, weil jetzt gerade so die Anfangszeit natürlich alles nacheinander so eintrudelt. Und ich merke halt schon, dass so eine gewisse Vakanz auf diesem Posten ist in Deutschland, was so das mentale Training angeht oder dieses Sportmentoring. Da ist halt auf jeden Fall noch sehr viel Nachholbedarf bei den Vereinen und den Spielern selber.
Euer Slogan lautet, wir brauchen ihr Problem, wir haben einfach zu viele Lösungen. Wie könnt ihr konkret helfen? Also das ist jetzt schon hochgegriffen, sage ich mal.
Ja, das kommt natürlich immer auf das Problem an. Letztendlich glaube ich aber, dass man fast jedem helfen kann. Es geht natürlich darum, meistens kommen die Leute zu uns, wenn sie wirklich ein akutes Thema haben. Ich sag mal, eine Verletzung, die man sich nicht erklären kann. Zum Beispiel aktueller Fall, ohne einen Namen zu nennen, haben wir jetzt einen, der hat jetzt dreimal hintereinander einen Faserriss gehabt. Und da gehen wir halt hin und da gibt es halt verschiedene Techniken über so einen Muskeltest zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal was von Wingwave gehört habt. Da werden quasi Daumen und Zeigefinger zusammengehalten und dann werden dir gezielt Fragen gestellt. Und je nachdem, wie viel Kraft du aufbringen kannst, kann man darüber halt sehen, ob dir unterbewusst irgendwas Stress macht. Wenn wir das jetzt zum Beispiel machen, du machst das, ich gebe dir dein Handy in die Hand, dann wirst du nicht so viel Kraft aufbauen können, wie wenn du vorher zum Beispiel deinen Namen sagst. Weil dieses Handy dir einfach unterbewusst Stress macht, weil das verbindest du mit Terminen, mit Anrufen, die vielleicht nicht so schön sind. Und darüber kann man halt ganz viel testen und ganz viel herausfinden. Und verrückterweise findet man ganz viele Sachen raus, wo die Leute im Nachhinein sagen, ey, das habe ich niemandem erzählt. Also wie kannst du das gerade wissen? Weil der Körper lügt letztendlich nicht. Und je nachdem, wie viel Kraft man aufbauen kann, kann man darüber halt echt viele Sachen herausfinden. Das ist jetzt nur eine Art oder eine Methode, wo wir halt sagen, da können wir jetzt den Leuten gezielt mithelfen. Aber oftmals sind es ja viel banalere Sachen, wie ein Telefonat, wo ich mit einem Spieler rede und der mir erzählt, ja, jetzt zum neuen Verein gekommen, das ist schlecht, ich spiele nicht und habe diese Probleme. Und dann versuchen wir halt einfach mal ein paar Tipps zu geben, dem Spieler halt mal ein paar Wege aufzuzeigen, wie man mit verschiedenen Situationen umgehen kann und einfach ja ein kleiner Helfer zu sein, der einfach neue Wege aufzeigt. Und ganz davon ab haben wir noch ein digitales Programm jetzt auf die Beine gestellt, so dass wir nicht nur Spieler aus der Region Remscheid, unser Büro ist halt in Remscheid, helfen können, sondern auch so über die Grenzen hinaus in ganz Deutschland ist es eine Plattform, das uns wirklich ermöglicht, auch Spieler aus Berlin, München, sonst wo begleiten zu können. Da heute sehr viel auch schon über Skype, FaceTime, Zoom, wie auch immer geht, kann man darüber auch wirklich schon echt sehr viel machen und kommt natürlich nicht um dieses persönliche Vier-Augen-Gespräch drumherum, aber ist ein gutes Tool, um den Leuten halt dauerhaft auch helfen zu können.
Ein gutes Tool ist auch, du hast das vorhin schon angesprochen, ein Podcast. Ihr habt selber einen Podcast. Wie heißt der?
Das ist der Sportmentoring Podcast. Darunter auch zu finden unter Sportmentoring Podcast oder Sharon Paschke. Oder er heißt Dialog ohne Masken, weil für uns geht es darum, dass wir Personen des öffentlichen Lebens eigentlich 7 oder 8 Fragen stellen. Da kriegt auch jeder vorher die gleiche Frage, beziehungsweise in diesem Podcast kriegt jeder die gleichen Fragen gestellt. Und wir wollen damit letztendlich so ein bisschen zeigen, dass auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die diverse Sachen erreicht haben, auch ihre Probleme haben. Aber nicht nur das, sondern wir lassen sie auch erzählen, wie sie letztendlich diese Probleme überwunden haben, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer daraus halt auch was mitnehmen können. Einfach um zu sehen, okay, der hat vielleicht das und das erlebt, ähnlich zu meiner Situation, wie ist der damit umgegangen, wie ist der da rausgekommen und kann ich das vielleicht auf mein eigenes Leben auch übertragen. Fanden wir ganz spannend und haben immer neue Gäste, wie ich vorhin schon sagte, jetzt vor ein paar Wochen den Norbert Elgert auch da drin, was mich persönlich halt sehr gefreut hat. Und auf jeden Fall noch sehr viele in petto, die wir über die nächsten Wochen und Monate rausbringen werden.
Also liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr unseren Podcast durch habt, direkt den nächsten hören. Wir haben fast alle Folgen durchgehört. Wir können es nur empfehlen, die letzte Folge mit Norbert Elgert, sehr spannend. Christian, wir haben dich vorhin überrascht. Wir haben dich singen lassen. Du durftest bei uns singen oder du sagst, du musstest. Du hast uns aber auch überrascht. Du hast uns was mitgebracht. Wir haben hier eine große Bücherkiste. Was hat's damit auf sich?
Genau, ich habe 10 Bücher mitgebracht über Sportmentoring, die ich gerne verlosen wollen würde. Ich würde sie auch signieren. Vielleicht hilft das, dass wir sie auch alle wegkriegen. Wenn nicht, dann lasse ich's. Da geht's halt darum, dass man dieses Sportmentoring einfach mal den Leuten ein bisschen näher bringt. Sind ganz spannende Interviews auch mit Thomas Tuchel, Malik Fatih, Louis Holtby, auch mit meiner Person. So haben nämlich mein Geschäftspartner und ich uns kennengelernt damals vor mittlerweile 10 Jahren. Er hat für sein Buch halt recherchiert und ich war sogar der erste Interviewgast für dieses Buch und sind dann in Kontakt geblieben und haben uns immer weiter ausgetauscht und bis zu Anfang diesen Jahres dann letztendlich diese GmbH daraus entstanden ist. Und ja, diese Bücher würde ich gerne verlosen bei euch.
Ja, das Angebot nehmen wir gerne an. Also wenn ihr Lust habt, eines dieser 10 Exemplare zu gewinnen, Christian wird die gleich für uns noch signieren, schickt uns eine Mail an community@schalke04.de mit dem Betreff Panda Podcast und Einsendeschluss ist am 1. Oktober um wie viel Uhr auf Schalke, Dominik?
19:04, selbstverständlich.
1. Oktober, 19:04, die Mail geht an community@schalke04.de, Betreff Panda Podcast. Wir wünschen viel Glück, Christian hat den Kuli schon in der Hand, wird gleich unterschreiben, aber vorher quatschen wir noch ein bisschen weiter über dieses Berufsfeld.
Das stimmt. Hast du denn selbst mal einen Mentor gehabt?
Verrückterweise ja, aber wir wussten es nicht. Also ich habe es immer gesagt, der Holger Just, mein Physiotherapeut, war letztendlich genau das für mich. Was ich aber natürlich erst im Nachhinein festgestellt habe, wo ich mich eingehender mit diesem Berufsbild überhaupt mal befasst habe. Aber letztendlich war das für mich halt jemand, mit dem konnte ich über alles reden. Da konnte ich auch mal meine privaten Probleme ablassen. Der war nie jemand, der das verurteilt hat oder der gesagt hat, ja, das ist jetzt scheiße oder das mache jetzt mal besser nicht oder keine Ahnung. Der hat halt sich nie ein Urteil darüber erlaubt, sondern hat mir immer Hilfestellungen gegeben. Und das nicht nur im Fußball, sondern wie gesagt, ich lag da auf der Liege und wir haben über die Anatomie vom Kniegelenk geredet, über ganz viele andere Sachen und habe bis zum heutigen Tag ein sehr gutes Verhältnis zu ihm, wo ich halt einfach glaube, dass das auch mit einer der Gründe war, warum ich während der langen Reha-Phasen auch nie die Lust verloren habe. Und auch trotzdem, dass man gerade in so einer langen Reha-Phase jeden Tag dahin fährt und eigentlich denkt, ich habe keinen Schritt nach vorne gemacht und ich fahre jetzt hier schon 3 Monate hin, dass man dann trotzdem noch dahin fährt, weil man weiß, man hat halt jemanden, der kümmert sich um einen, der hilft allen und der will ganz uneigennützig, dass man wieder auf die Beine kommt. Weil letztendlich ist es halt einfach nur sein Job in Anführungsstrichen. Aber wenn man sieht, wie diese Leute den halt ausführen, muss man davor, glaube ich, schon den Hut ziehen.
Gibt es da eigentlich so einen klassischen Unterschied zum Spielerberater oder zum klassischen Spielerberater?
Zwischen dem Berufsbild, was ich jetzt tue? Ja, da gibt's einen Riesenunterschied. Ich sag mal, der Spielerberater ist ja letztendlich der, der mit Vereinen verhandelt, der natürlich den Spieler auch unterstützt. Aber ich sag halt immer so gerne, der unterstützt den natürlich immer nur in eine Richtung. Also der Spielerberater möchte natürlich mit diesem Spieler auch den größtmöglichen Erfolg haben. Wir möchten natürlich auch, dass der Spieler erfolgreich ist, gar keine Frage. Aber nicht, weil wir im Nachhinein daran noch partizipieren, sondern bei uns kann er das entweder paket- oder stundenweise bezahlen. Und dann ist es nicht so, dass wenn dieser Spieler transferiert wird für Summe X, wir daran irgendeinen Anteil haben. Dementsprechend grenzen wir uns da schon sehr ab von den Spielerberatern und stehen da auch in überhaupt gar keiner Konkurrenz, sondern sind im Endeffekt für den Spielerberater, glaube ich, ja, ein gutes Hilfsmittel einfach, um den Spieler zu unterstützen. Und wir haben mit sehr vielen Spielerberatern auch Kontakt, die das auch für ihre Spieler schon nutzen, weil so langsam gesehen wird, dass das Ganze für die Spieler einen Mehrwert hat. Also ich sage das immer so gerne, wenn man nach Amerika guckt, in allen großen Profiligen, sei es NBA, NFL, NHL, fast alle haben einen Mentaltrainer oder einen Sportmentor oder wie auch immer man ihn nennen möchte, einen Begleiter an der Hand. Das ist da gang und gäbe und da werden sogar ganze Trainingseinheiten quasi im Mentaltraining-Bereich gehalten. Es gab damals schon zu der Zeit Chicago Bulls, die große Ära um Michael Jordan, da wurde das schon gemacht. In Deutschland ist es halt noch nicht so wirklich angekommen, also es wird immer mehr. Und wir versuchen das jetzt natürlich auch so ein bisschen voranzutreiben, weil alles, was wir machen, da gibt es halt wissenschaftliche Studien drüber. Also das ist kein Hokuspokus, wo die Leute jetzt denken, ne, die kommen jetzt und schnipsen die mit den Fingern und alles wird gut. Sondern das sind wissenschaftliche Studien. Wenn man sich zum Beispiel mal mit Visualisierung auseinandersetzt und da mal googelt und guckt, was passiert, wenn man sich halt Bankdrücken mal über einen Zeitraum von 4 Wochen einfach nur in den Gedanken die Abläufe vorstellt, dann hat man schon Muskelzuwachs. Hört sich verrückt an, ist aber so.
Muss ich mal machen.
Natürlich geht das immer nur in Verbindung mit. Also es ist jetzt nicht so, dass man sagen kann, okay, ich brauche jetzt nicht mehr trainieren, ich stelle es mir nur noch vor. Hilft aber zum Beispiel gerade bei Verletzungen ungemein, wenn du verletzt bist, hast ein Muskelfaserriss und du visualisierst dein Training und fängst dann nach Gesundung wieder an zu trainieren, ist es so, dass du viel schneller wieder bei deinem Top-Niveau bist, wie wenn du es nicht machst. Und wir kennen das alle aus der Formel 1 oder aus dem Motorsport. Die gehen alle in Gedanken diesen Kurs durch. Also ich habe mich mit Leuten unterhalten.
Skifahrer zum Beispiel, ne?
Skifahrer auch. Mich mit Leuten unterhalten, die sagen, ich auf der Rennstrecke sehe ich die Kurven fast gar nicht, weil ich mit 200 noch was daherfahre, sondern das habe ich alles in meinen Gedanken schon drin. Also die fahren quasi blind, also jetzt natürlich nicht blind, aber weil sie es halt vorher schon tausende Male durchgegangen sind und kennen die Strecke da in- und auswendig und visualisieren das halt vorher. Und das ist im Fußball halt noch nicht wirklich angekommen. Natürlich gibt es nicht so viele Aktionen wie im Motorsport oder wie beim Skispringen oder Skifahren.
Ja, ist recht nicht die gleichen oder selben, ne?
Genau, aber wir haben halt so Momente wie zum Beispiel einen Freistoß, wo wir zum Beispiel auch hingehen. Wir schreiben ganz gerne mit den Freistoßschützen ein Drehbuch. Da geht es halt darum, dass wir sagen, alles, was du tust, bevor du diesen Freistoß schießt, schreibst du einmal auf. Und da geht es gar nicht darum, dass wir das irgendwie verändern wollen, sondern wir wollen es verankern. Das heißt, dass du zum Beispiel, wenn du in der 90. Minute völlig am Ende, Akku im roten Bereich, diesen Freistoß schießt, dass du den mit der gleichen Konzentration schießen kannst, wie wenn es die erste Minute ist. Und das kannst du halt nur, wenn das unterbewusst so sehr verankert ist, dass du halt einfach sicher bist in dem, was du machst. Und da gehen wir halt gerne hin und lassen den Schützen so ein Drehbuch schreiben. Das heißt wirklich alle Details. An was denkst du, was riechst du, was siehst du, wie legst du den Ball hin, wie ist dein Anlauf? Also wirklich alles mal aufschreiben, um das halt wirklich auch unterbewusst einfach mal rauszuholen und zu verankern. Und ich meine, den Besten, den wir alle kennen, ist Cristiano Ronaldo. Ist natürlich immer viel Show auch dabei. Aber ich glaube, das ist einfach sein Drehbuch. Dass er sagt, da bin ich zu 100% in meiner Konzentration
und in dem Bereich. Gleich.
Genau. Und der wird es ja nicht anders gemacht haben. Und letztendlich machen wir es mit den Spielern genauso. Und da gibt es halt wirklich ganz viele Möglichkeiten. Mentaltraining, wir sagen ja immer, das ist Kopfsport. Da geht es natürlich auch darum, die Leute im Kopf halt einfach weiterzubringen. Weil ich bin der Überzeugung, dass da noch ganz viel Potenzial brach liegt. Und wir haben die Spieler jetzt da hingekriegt, wir haben sie physisch so weit ausgereizt, dass sie jetzt in jungen Jahren schon so viel trainieren, dass wir den Schlaf überwachen, dass wir das Training überwachen, dass wir gucken, wie viel bewegen sie sich, wie hoch springen sie. Also alles können wir und alles machen wir. Aber im mentalen Bereich gibt es, glaube ich, echt noch Verbesserungsmöglichkeiten. Und da gibt es noch Potenzial, was man rausholen kann, weil wir, glaube ich, ganz viele Spieler auch im Juniorenbereich haben, die super talentiert sind, die eigentlich alles mitbringen, die den Sprung aber nicht schaffen. Und das liegt meines Erachtens nur daran, dass sie das vom Kopf her einfach nicht verpackt kriegen, diesen Anforderungen gerecht zu werden.
Du hast ganz viel auch aus deiner eigenen Karriere mitgenommen. Hast du von den insgesamt, und das muss man sich ja auch mal überlegen, in deiner Geschichte 13 Trainern irgendwas mitbekommen? Irgendwas mitgenommen vielleicht sogar für deinen neuen Job?
Ja, ich habe ganz viel mitgenommen. Also da kann ich noch mal ein bisschen Werbung machen für unseren Podcast. Wir haben ja da so eine Unterrubrik Fußball mit Links. Da werden wir jetzt bald eine Folge über Felix Magath, den Mentaltrainer zum Beispiel, rausbringen, wo ich halt auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plauder, wo man einfach auch ganz viel mitgekriegt hat und ich auch für mich halt ganz viel mitgenommen habe. Und bei jedem Trainer Sachen, wie man es gut macht, Sachen, wie man es vielleicht auch nicht so gut macht. Und der eine Trainer, der hat dann einfach aus meinem Gefühl heraus besser gemacht als der andere und andersrum. Und dementsprechend habe ich da wirklich ganz viel gelernt, weil ich hatte natürlich auch Trainer dabei, wie zum Beispiel Jupp Heynckes, wie Felix Magath, wo man halt, ne, jeder weiß, dass sie auch sehr erfolgreich waren und dass sie auch komplett unterschiedliche Methoden haben, an die Mannschaft heranzugehen und auch an die einzelnen Spieler. Und da kann man, glaube ich, auch für die Zeit danach sehr viel mitnehmen. Auch teilweise, wie man es nicht machen sollte.
Hast du aktuelle Bundesligaspieler bei dir?
Wir haben aktuelle Bundesligaspieler auch bei uns,
ja. Ja?
Aber Namen kann ich leider nicht sagen. Ihr wisst ja, wie das ist, ne, mit der Datenschutzgeschichte.
Ja. Wie sind die an dich rangetreten? Alte Kontakte oder?
Ja, grundsätzlich alte Kontakte. Ein paar hatte mein Geschäftspartner auch schon übernommen aus der Zeit. Er hat ja schon jahrelang vorher auch in dem Bereich gearbeitet, die wir jetzt quasi nur in unsere Firma, weil wir ja den Sportbereich ausgegliedert haben, mit übernommen haben. Und ja, sind jetzt eigentlich echt sehr viel unterwegs auch gewesen in den letzten Tagen, weil wir sehr viele Gespräche geführt haben. Das ist halt ein Thema, da ist es halt ein bisschen anders, wie wenn du einen Fernseher kaufst, da weißt du halt, ne, da machst du ein Schild dran, da steht alles drauf. Bei uns ist das halt schon ein bisschen schwieriger, weil wir face-to-face mit den Leuten reden müssen und denen unsere Arbeit halt so ein bisschen näher bringen müssen. Und dementsprechend dauert das da halt einfach ein bisschen länger, bis man die Leute davon überzeugt kriegt. Aber wenn sie dann da sind, gehen sie eigentlich auch nicht mehr weg. Also der Sharon hat Kunden, die schon ewige Jahre bei ihm sind, die das alles schon beherrschen, aber grundsätzlich sagen, ich will trotzdem einen Begleiter haben, auf den ich immer zurückgreifen kann, und ich will dann nicht anfangen, mir einen zu suchen, was ich persönlich ja auch immer ganz gut finde. Meistens kommen die Leute natürlich zu uns, wenn gerade irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. Das heißt, eine Verletzung oder du merkst einfach, ich gehe auf den Platz und ich fühle mich, als hätte ich 10 Kilo mehr auf dem Rücken. Haben wir zum Beispiel auch einen Spieler gehabt, der auf Hybridrasen das Gefühl hatte, er kann nicht trainieren. Er hat einen Rucksack von 20 Kilo. Normalrasen kein Problem, Kunstrasen auch kein Problem. Da hat man dann über diesen Wingwave-Test herausgefunden, dass seine Verletzung damals auf dem Hybridrasen passiert ist. Und das unterbewusst, du liegst halt mit diesem Kopf auf dem Hybridrasen und dein Körper verankert unterbewusst Hybridrasen, da fahre ich runter, weil da ist die Gefahr zu groß, dass ich mich verletze. Und sowas können wir halt dann auch wieder ins Gleichgewicht bringen und dann ist das genauso schnell weg, wie es gekommen ist. Ist total verrückt, aber ist so.
Guckst du noch regelmäßig Fußball?
Auf jeden Fall. Seit ich aufgehört habe, viel mehr als vorher. Ich war ja vorher immer, wenn andere dann Fußball geguckt haben, habe ich mich halt so ein bisschen mit der Musik beschäftigt. Seit ich aufgehört habe, schaue ich regelmäßig wieder Fußball und verfolge das auch sehr viel.
Letzte Mal hier in der Veltins-Arena warst du, hast du vorhin beschrieben, aufgrund von einer Einladung. Die aktuelle Entwicklung, nicht jetzt hier speziell auf Schalke gesehen, aber die aktuelle Entwicklung im Fußball, wie verfolgst du die? Und ich rede jetzt nicht vom taktischen Wechsel, die man ja immer bei den Weltmeisterschaften sieht, sondern eher so vom Business, vom Geschäft her.
Ja, es wird natürlich alles immer schneller, das Karussell dreht sich immer schneller, die Trainer kriegen halt fast gar keine Zeit mehr, das heißt, sie werden reingeschmissen und müssen funktionieren, weil wenn sie nicht funktionieren, sind sie in 2 Monaten wieder weg. Hat natürlich den Hintergrund, dass auch immer mehr Geld im Umlauf ist, das heißt, wir müssen immer schneller erfolgreich sein und ich glaube nicht, dass das grundsätzlich so der richtige Weg ist. Auf der anderen Seite hat man natürlich die Konkurrenz mit den großen anderen Ligen, die halt noch mehr Geld zur Verfügung haben. Und wenn man wirklich in der Bundesliga auch die Topstars haben möchte, muss man leider Gottes natürlich diese Entwicklung auch mitgehen. Ich würde mir da schon eher wünschen, dass man ja so ein bisschen mehr Konstanz halt reinkriegt. Wenn ich überlege, wie lange Huub Stevens damals Trainer war zu seiner Zeit. Oder wenn man an, weiß ich nicht, es kommt mir spontan,
Otto Rehagel,
Thomas Schaaf in Bremen oder Volker Finke in Freiburg mit dem Strandkorb. Das waren halt nur so die Zeiten, wo man halt gesagt hat, okay, die Trainer, die kriegen halt ihre Zeit. Ich glaube, das ist grundsätzlich, das hat man auch in der vergangenen Saison bei Bayern München wieder gesehen, auch einen neuen Trainer geholt und wurde die ganze Zeit nur negativ berichtet. Aber du brauchst halt einfach Zeit, um dein Spielsystem, um deine Herangehensweise, deine Art Fußball spielen zu wollen, einfach im Verein verankert ist. Das dauert halt einfach seine Zeit. Das geht halt nicht von heute auf morgen. Und diese Hauruck-Methoden, die funktionieren dann wahrscheinlich von heute auf morgen, aber die sind halt nicht nachhaltig.
Ist es noch so weit, dass der Fußballromantiker den Fußball trotzdem noch liebt? Oder merkst du, wie es schwächer wird dadurch?
Also ich glaube schon, dass es schwächer wird. Und ich persönlich, ich bin ja jetzt auch Fußballfan. Was mich zum Beispiel sehr stört, wo viele sagen, ist natürlich auch ein kontroverses Thema, Thema Videobeweis, bin ich halt völlig anti. So, ich bin total dagegen, dass man diesen Videobeweis einführt. Ich finde, man hätte, wie beim American Football, man hätte die Schiedsrichter mehr schützen müssen. Man hätte sagen müssen, das, was der Schiedsrichter pfeift, das ist Gesetz. Da gibt's kein Lamentieren, kein Beschweren, kein Anfassen, kein gar nichts, sondern dann wird vielleicht der Spieler direkt verwarnt und beim zweiten Mal direkt vom Feld verwiesen. Das heißt, die Position vom Schiedsrichter stärken, weil ich für meinen Teil glaube, dass der Fußball immer davon gelebt hat, dass die Leute nach dem Spiel in die Kneipe gehen oder am nächsten Tag auf der Arbeit über den Fußball reden. Und dann redest du doch über Emotionen. Das heißt, du warst im Stadion und da ist ein Tor gefallen und der Schiedsrichter hat entweder abgepfiffen oder der Linienrichter hat die Fahne gehoben und dann wusstest du, es ist Tor oder es ist nicht Tor. Und wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir da, dass wir teilweise 5 Minuten nach einem Tor warten müssen, dass wie in der vergangenen Saison Mannschaften auf dem Weg in die Kabine zurückgepfiffen werden und ein Elfmeter ausgeführt wird. Das macht so meine Fußballromantik so ein bisschen kaputt, wo ich halt sage, ich fand es ohne Videobeweis gut. Ich finde einfach, man hätte dem Schiedsrichter den Rücken stärken müssen und sagen müssen, das ist eine Tatsachenentscheidung. Und ich glaube, die Statistiken haben es gezeigt, Ende der Saison, dann hast du vielleicht 5 Fehlentscheidungen für dich, 6 gegen dich. Also es gleicht sich irgendwo alles wieder aus. Aber dann hat man so ein bisschen wenigstens das, was den Fußball ausgemacht hat, für sich behalten. Und ob der Fußball jetzt dadurch gerechter wurde, also ich stelle das echt in Frage, weil was ist gerecht bei einem Handspiel, wo keiner weiß, wann Hand ist? Also ich als Fan, ich habe keine Schiedsrichterschulung mitgemacht seit Jahren, ich kann dir nicht mehr sagen, wann Hand ist. Ich kann dir nur aus meiner Erfahrung sagen, da würde ich jetzt als Schiedsrichter pfeifen und da würde ich es lassen. Aber es muss doch eine klare Regelung geben. Und die muss ja auch so klar sein, dass das hier 60.000 bei uns im Stadion auch wissen. Weil du guckst dir kein Spiel an, wo du die Regeln nicht verstehst. Also ich habe lange Zeit, fand ich American Football scheiße. Oh, darf ich überhaupt scheiße sagen? Nicht so gut. Nicht so gut. Weil ich die Regeln nicht verstanden habe. Und wenn wir da hinkommen, dass wir irgendwie immer neue Regeln erschaffen und jetzt ein Videobeweis und ja, ich rede mich in Rage, ich bin dagegen.
Da ist keine Linie drin, ne? Also letzte Saison kriegen wir in der 94. Minute gegen Frankfurt ein Handspiel gepfiffen, wo Daniel Caligiuri angelegten Arm kriegt den Ball ab, gibt Elfmeter, der wird verwandelt in der 99. Minute, hat dann auch wieder 4-5 Minuten gedauert. Und es wird argumentiert, das ist ein klares Handspiel. Jetzt haben wir hier vor ein paar Wochen gegen die Bayern gespielt, haben wir gleich 2 Situationen gehabt und es wird argumentiert, das ist kein Handspiel. Also ich glaube, darüber könnten wir jetzt einen eigenen Podcast machen.
Genau. Und waren für mich jetzt, als Fan, war das beides mal Hand. Und nicht als parteiischer Fan, sondern mal als unparteiischer Fan würde ich sagen, das war beides mal Hand. Weil das eine Mal ist der Arm da oben und das andere Mal bringt er in der Mauer den Arm nach draußen. Also wenn das keine Hand ist, dann weiß ich nicht mehr, wo wir noch Hand pfeifen sollen. Also dementsprechend hat diese ganze Videobeweisgeschichte ja überhaupt keinen Sinn. Weil wenn wir hingehen und lassen das dann durchgehen, was ja wirklich, also ich weiß nicht, außer dem Videoschiedsrichter gibt es, glaube ich, keinen, der das nicht gepfiffen hätte.
Ich glaube, wir könnten eine Sonderfolge machen.
Wie erklärst du es denn deinem Sohn, wenn du mit dem zusammen privat kickst?
Dass die Fußballromantik verloren geht? Ja, der ist jetzt natürlich noch nicht so weit, dass er das versteht. Ich meine, der wird jetzt natürlich auch mit dem Videobeweis groß. Das ist dann, glaube ich, auch eine andere Herangehensweise, wenn man es nicht anders kennt. Wenn man es anders kennt, für mich persönlich, ist auch nur meine persönliche Meinung, finde ich es halt nicht so gut.
Du hast viele interessante und wichtige und vor allem für mich, einem der alten Schule, ich bin ja ein paar Tage älter als du, ein paar gute Sachen gesagt. Warum wirst du nicht Jugendtrainer und gibst das weiter?
War grundsätzlich auch mein erster Plan. Ich hatte mich auch schon angemeldet für einen Trainerschein. Ich wollte diese DFB-Elite-Jugendlizenz machen und hatte wirklich auch Spaß dran, im Jugendbereich was zu machen, bis ich mich damit im Detail ein bisschen auseinandergesetzt habe. Hinzu kommt, dass mein jetziger Geschäftspartner auf mich zukam und mir angeboten hatte, halt diese Firma zu gründen. Und diese beiden Überlegungen zusammen haben letztendlich dazu geführt, dass ich nicht Jugendtrainer geworden bin. Aus dem einfachen Grund, dass ich finde, als Jugendtrainer hast du einfach nur 2 Jahre Zugriff auf die Jungs. Weil, ich sag mal, wenn wir jetzt als Beispiel einfach eine U14 nehmen, dann kommen die zu dir, bleiben 2 Jahre und du schickst die in die nächsthöhere Liga. Das heißt, du kannst die Spieler nur bedingt weiterentwickeln. Wenn es so wäre, dass man sagt, pass auf, du kriegst eine U10, du begleitest die bis zu U19, da wäre ich Feuer und Flamme, weil dann hast du es selber in der Hand, diesen Jungs halt auch was mitzugeben. Aber für mich ist so dieser Horizont zu kurz, zu sagen 2 Jahre maximal, manchmal hast du ja auch nur 1 Jahr, weil du dann zwischendrin noch irgendwelche Wechsel hast. Und dann kam das, was ich jetzt mache, für mich natürlich wie gerufen, weil ich einfach gesagt habe, ich möchte Spielern helfen, ich möchte gerade auch junge Spieler weiterentwickeln, weil ich glaube, dass man den Jungs halt was geben muss, was sie nicht haben können, und das ist Erfahrung. Und ich habe ganz viel Erfahrung auf jeglichen Gebieten gesammelt, habe dafür auch ganz viel Lehrgeld gezahlt. Also ich war nicht immer der Vorzeigeprofi und habe auch mal über die Stränge geschlagen und habe auch Sachen gemacht, die ich heute auch nicht empfehlen würde. Aber grundsätzlich habe ich das gemacht und weiß jetzt, was gut ist, was schlecht ist. Und ich weiß, was ich den Jungs auch mitgeben kann und kann mich auch in die hineinversetzen, wenn die sich mit 19 Jahren ein teures Auto kaufen, weil sie einfach so viel Geld zur Verfügung haben, dass sie sich das auch leisten können. Und dann finde ich das nicht verwerflich. Ich finde einfach nur, diesen Umgang damit, den müssen sie erklärt bekommen. Und die müssen wissen, was es heißt, so eine Verantwortung zu haben, auch so viel Geld verdienen zu dürfen.
Du hast eingangs des Gesprächs gesagt, dass die alte Schule, die du gelernt hast, gar nicht mal so schlecht wäre für einen momentanen Jungprofi, ne?
Also ich finde das super, weil du kriegst halt gewisse Werte mit auf den Weg, die wir, glaube ich, in unserer heutigen Gesellschaft, nicht nur im Fußball, sondern ich sehe das ja, ich habe ja selber einen Sohn, der 9 Jahre alt ist, kriegt man das natürlich so mit, dass halt gewisse Sachen einfach verloren gehen. Und ich glaube, mir hat der Fußball in jungen Jahren sehr viel gelehrt, nämlich, dass man auch anpacken muss, dass es ältere Spieler gibt, die diesen Bonus in Anführungsstrichen haben, jetzt nicht die Bälle tragen zu müssen, sondern dass es die Aufgabe von den jungen Spielern ist, was auch für alle völlig normal war. Und so meine Zeit in Hannover, da habe ich dann halt gemerkt, so ja, die jungen Spieler, die schmeißen dem Zeugwart die Fußballschuhe vor die Füße, dass er die sauber macht, und die geben wieder Worte, wenn sie mal einen Ballsack tragen müssen und so. Wo ich halt glaube, dass man da eher wieder zu dieser alten Schule zurück müsste, einfach damit sie auch ja, diese Werte wieder zu schätzen wissen und auch ja, so ein Stück weit auf den Boden zurückkommen, ne? Weil die jungen Spieler heutzutage verdienen natürlich auch schon mehr Geld als wir damals, das ist auch gar keine Frage, aber das ja, gibt dir ja nicht die Erlaubnis, dich teilweise wie ein A-Punkt-Loch zu verhalten. Dementsprechend fände ich das ganz gut, wenn wir da ein Stück weit auf jeden Fall wieder zu der alten Erziehung zurückkehren würden.
Wir wissen auf jeden Fall sehr zu schätzen, dass du dir viel Zeit für uns genommen hast. Wir haben dich gelockt mit 2 Stunden und ohne Singen. Jetzt sitzen wir hier ja knapp 2 Stunden. Wir haben das Vorgespräch gehabt, wir haben noch einen Kaffee zusammen getrunken. Gesungen hast du auch noch. Wir kommen so langsam zum Abschluss. Da gibt es bei uns die Rubrik 04 Begriffe. Wir würden jetzt 4 Begriffe zuwerfen und du sagst einfach spontan, was dir dazu in den Kopf kommt. Und der erste, mich wundert es eigentlich, dass wir ihn im Gespräch noch nicht hatten. Also einen davon hatten wir, Video Assistant Referee. Da hätte ich gerne deine Meinung gehört. Die haben wir schon ins Gespräch eingebaut. Der zweite Begriff ist auch mit dir verbunden. Brandfackel. Was hat's denn damit auf sich?
Ja, hat Ralf Rangnick, glaube ich, mal gesagt damals, dass meine Flanken wie Brandfackeln in den Strafraum fliegen. Also war ein Kompliment auf jeden Fall.
Hast du dir damals die Schusstechnik eigentlich von irgendjemandem abgeschaut oder?
Ich fand in der Tat David Beckham halt früher immer ganz cool, der auch eine überragende Schusstechnik hat. Und Jörg Böhme, mit dem ich ja auch noch zusammen gespielt und trainiert habe, wo ich dann hautnah im Training halt immer mal ein Auge drauf werfen konnte, hat mich immer beeindruckt, weil der halt einfach außergewöhnliche Sachen gemacht hat. Also da wusstest du nie, flankt er jetzt oder schießt er. Sowas fand ich halt immer cool, diese Unberechenbarkeit, wenn man einfach so dieses Potenzial auch im Fuß hat, zu sagen, ich kann jetzt mal von 25 Meter das versuchen und da ist keiner böse, weil die wissen, grundsätzlich kann ich das. Und das hat mich echt beeindruckt.
So eine Technik oder, sag ich mal, solche Talente werden ja bei großen Vereinen immer gerne gesehen und ich würde jetzt einfach mal Vereinsnamen sagen und dann bin ich mal gespannt, was du antwortest. Real Madrid.
Einer meiner Lieblingsvereine.
Die haben ja mal einen Spieler gehabt, Roberto Carlos, auch einen verrückten linken Fuß. Der hat dann irgendwann aufgehört und die haben Nachfolger gesucht damals.
Ja, da gab es mal Gespräche, ja. Ich erinnere mich vage. Ja, da war ja nichts Konkretes. Aber das war zu der Zeit, wo es bei mir natürlich relativ gut lief. Und dann kam mein Berater auf mich zu und sagte, der hätte da eine Anfrage und ob wir uns mal damit auseinandersetzen wollten. Damals waren wir mit Schalke aber schon sehr weit und dann hat sich das auch nicht mehr ergeben. Also da ist nicht mehr draus geworden als eine lose Anfrage, weil für mich immer klar war, ich ja, habe mir diesen Schritt vielleicht auch nicht zugetraut. Ich war ein Heimscheißer, ich wollte irgendwie in der Nähe von zu Hause bleiben. Ich wusste, was ich hier habe. Ich kam mit einer Krankenakte, ich hatte Angst, neue Sprache und. Also da waren so viele Unwägbarkeiten auf diesem Weg, wo ich mir einfach gesagt habe, hier weiß ich, was ich habe, ich fühle mich hier wohl. Und nur für Geld, das war mir zu wenig.
Du hast gerade gesagt, Heimscheißer. Was guckt der Heimscheißer denn zu Hause auf dem Sofa, wenn er einen Fernseher anhat?
Wirklich am liebsten NFL. Also ich bin ein riesen American Football Fan. Sitze jeden Sonntag vorm Fernseher und ja, wenn es die Zeiten dann zulassen, oftmals ist es ja nachts, da kann ich es mir dann nicht erlauben, das zu schauen. Aber das gucke ich halt wirklich sehr gerne im Fernsehen. Ansonsten schaue ich gar nicht mehr so viel Fernsehen, weil irgendwie ja, mich das nicht mehr so vom Hocker haut, was da gezeigt wird. Außer Bundesliga natürlich, aber das habe ich jetzt mal außen vor gelassen.
Der letzte Begriff zählt auch zu deinen Hobbys, auch in deinem WhatsApp-Status ist ein Bild davon zu sehen. Basketball.
Ja, ich habe mir den Jumpman von Michael Jordan hinten auf die Wade tätowieren lassen. Das war so die Zeit, damit bin ich groß geworden in den 90ern. Da war es keine Frage, dass man nachts aufsteht und DSF, glaube ich, damals noch anmacht. Und
Scottie Pippen, Steve Kerr.
Genau, die Spiele der großen Chicago Bulls guckt. Und ja, war ich ein Riesenfan früher. Jetzt schaue ich ein bisschen lieber NFL, aber nichtsdestotrotz hat das so meine Kindheit begleitet.
Vielleicht als Schlusswort, Basketball, damit hast du auch mal dafür gesorgt, dass die Schule ausgefallen ist.
Stimmt, ja, wo habt ihr das denn gehört?
Ja, ich weiß nicht, ob in unserem Podcast. Das war in eurem Podcast tatsächlich, ja, genau. Und die Geschichte ist so klasse.
Ja, wir haben trotz Verbotes in der Klasse Fußball gespielt mit dem Basketball. Und da ich damals schon relativ guten Schuss hatte, den aber, wie sich dann herausstellte, nicht so wirklich kontrollieren konnte, habe ich den Ball volles Brett durchs Fenster geschossen. Was dazu geführt hat, dass der Hausmeister halt den ganzen Raum sperren musste, weil überall Glasscherben waren und zum Glück hat sich keiner großartig verletzt. Wir haben auch versucht, es zu vertuschen, indem wir gesagt haben, wir haben da einen Schuh durchgeworfen, aber es hatten zu viele Zeugen, die nicht mitgespielt hatten und dann hatte ich echt ein Riesenproblem. Aber gut, bin nicht von der Schule geflogen, ich konnte meinen Abschluss machen, ist alles nochmal gut gegangen.
Abschluss ist das Stichwort. Christian, vielen Dank für deine Zeit. Wir sind jetzt knapp 2 Stunden sitzen wir hier oder über 2 Stunden. Ich habe gar nicht genau auf die Uhr geschaut. Es war zu keinem Zeitpunkt langweilig, super spannend und ich glaube, wir hätten noch viel, viel länger hier sitzen können. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst.
Ja, sehr gerne. Es hat mich gefreut.
Danke. Wir können jedem nur empfehlen, auch deinen Podcast zu hören, denn da gibt es noch viele weitere schöne Geschichten aus deiner Karriere und auch über dein neues Berufsfeld.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Das war der dritte Schalke 04 Podcast, dieses Mal mit gehöriger Nachspielzeit. Was aber bei diesem Gast kein Zufall ist. Falls es euch gefallen hat, erzählt es ruhig euren Freundinnen und Freunden weiter. Klickt euch auf den gängigen Musikportalen rein. Wir sind bei Soundcloud, bei Spotify und bei iTunes zu finden. Bis bald. Wir freuen uns schon auf die nächste Folge. Ihr hoffentlich auch. Glück auf!